Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute habe ich wieder einen Gast für euch. Huhu, ihr Lieben, ich bringe euch heute wieder eine Folge aus der Reihe Hinter den Kulissen der HundetrainerInnen mit. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, mit dieser Reihe möchten wir ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und deren individuellen Perspektiven auf die Welt des Hundetrainings zeigen. Das sind natürlich zum einen ihre thematischen Schwerpunkte, zum anderen aber eben auch ihre ganz individuellen trainingsphilosophischen Einstellungen, Erfahrungen und Gedanken, die diese Menschen in der Hundeszene mitbringen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie überhaupt zu bestimmten Fragestellungen vorhanden sind, sind ja das eine. Die Interpretation und die Einbindung dieser in das eigentliche Training bis hin zur Bildung einer eigenen Philosophie ist jedoch ein weiterer wesentlicher Aspekt im Training mit Hunden und ihren Menschen. Und hier spielen Emotionen, Werte, Ideologien und Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren eine ganz entscheidende Rolle. Und wir wollen diese Vielfalt zeigen. Wir wollen Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den TrainerInnen zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können. Und genau deshalb liegt uns diese Reihe auch ganz besonders am Herzen. Und heute mit dabei ist der Hundetrainer, Rechtsanwalt und Bestsellerautor Sammy El Ayachi. Sammy ist vielen von euch sicherlich bekannt aus seinen Büchern und vor allem auch aus seinen vielen Seminaren, denn er ist sehr, sehr viel unterwegs. Seine große Leidenschaft ist es nämlich, Hundemenschen und Profis im direkten Kontakt sein Wissen zu vermitteln. Und sein Fokus dabei ist die körpersprachliche Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Und genau darüber sprechen wir heute und nehmen dabei natürlich auch sehr persönliche Einblicke in Sammys Gedankenwelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung, 5 Sternchen und ein Follow da. Gerne auch auf unserem Instagram-Account @cleverdogpodcast. Und ich würde sagen, legen wir los und begrüßen Sammy in dieser Folge. Hallo Sammy, herzlich willkommen hier bei uns im Clever Dog Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Merle, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt oder du mich eingeladen hast. Ja. Sehr schön, freue mich.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Es war ja auch auf Empfehlung von meiner lieben Freundin Sophie, die sagte, den müsst ihr unbedingt mal bei euch in den Podcast holen. Da habe ich gesagt, sehr, sehr gute Idee. Lass das mal machen.
Ja, habe ich ja vor einem Jahr, glaube ich, kennengelernt, die Sophie. Und dann war sie ein paar Mal beim Workshop. Und letztlich hat sie uns fotomäßig begleitet. Das war auch spannend, schöne Bilder entstanden. Genau.
Ja, habe ich auch schon das ein oder andere von gesehen, das kann ich nur bestätigen. Ja, aber wir wollen natürlich, dass es sich in dieser Folge um dich dreht und vielleicht steige ich da mal kurz ein, denn du bist ja Hunde- und Verhaltensberater oder Hunde- und Verhaltenstrainer, du bist Autor, du bist Dozent und du bist auch Rechtsanwalt, eine ganz schön wilde Mischung, ganz schön viel. Sag mal, wie ist es denn da überhaupt zugekommen?
Also ich weiß gar nicht, ob so eine wilde Mischung ist. Das eine ergibt vielleicht dann das andere.
Das genau. Kann sein.
Also vor vielen, vielen Jahren bin ich irgendwann mal als Rechtsanwalt gestartet und davor habe ich ja noch Schule gemacht und so weiter. Und dann konnte ich irgendwann immer mehr vielleicht auch meiner Leidenschaft nachgehen oder dem, was so innen heraus immer mehr raussprudelte. Und dann habe ich als Hundetrainer angefangen, hatte erstmal nur den Schwerpunkt Longieren mit Hund. Das ist auch nach wie vor ein Teil meiner Leidenschaft. Und dann habe ich, glaube ich, 2012 die erste Anfrage von einem Verlag bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zum Thema Longieren zu schreiben. Damit bin ich dann gestartet und gemerkt, boah, mal eben so schreiben ist gar nicht so leicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, dann kam noch die Geburt unserer Tochter und so weiter. Und dann habe ich 2014 dann das Buch tatsächlich geschrieben, auch im Kosmos Verlag, Körpersprachliches Longieren. Damit hatte ich dann irgendwie, ich war dann Autor, aber das war gar nicht so, ich schreibe ein Buch, sondern wir haben in dem Buch auch kleine Videos drin gehabt. Das funktioniert leider nicht mehr, die waren früher mit QR-Codes sichtbar, weil ich selber ein audiovisueller Mensch bin. Und dann kamen immer mehr Nachfragen, weil ich nicht mehr nur noch longiert habe, sondern andere Dinge auch schon gemacht habe, ob ich mir auch ein anderes Buch zutrauen würde. Und dann ist das nächste Buch entstanden. Und meine Kernkompetenz ist aber nach wie vor, Live-Workshops mit Menschen und Hunden zu machen. Und da sehe ich mich auch. Meine Rechtsanwaltstätigkeit übe ich nicht mehr aus. Ich bin nach wie vor zugelassen. Aber dazu, um es seriös zu machen, fehlt mir dann auch tatsächlich die Zeit. Und inzwischen nennen mich ganz viele Freunde, auch alte Anwaltskollegen, Mandatsvermittler, weil ich natürlich immer noch viele Anfragen bekomme, aber selber nicht mehr tätig bin. Genau.
Ja, da sind wir schon viel im Hier und Jetzt. Und du hast gerade eben so schön gesprochen davon, dass du jetzt deine Leidenschaft ausleben kannst. Wie ist es denn dazu gekommen, dass das eine Leidenschaft geworden ist? Wie früh hast du denn überhaupt Bezug und Berührung zu Hunden bekommen?
Also ich glaube, wie viele in der Szene hatten wir schon, also Familienhund. Und dann habe ich mit 10 meinen ersten eigenen Hund bekommen, wo ich Eigenverantwortung hatte, nachdem ich mich unglaublich dafür eingesetzt habe, dass ich Hunde aus der Nachbarschaft bewegt habe. Ich hatte einen speziellen Hund, der dann leider weggezogen ist. Und das war dann so der Aufhänger, dass ich meine Eltern mit 10 Jahren dann so weit hatte, dass ich einen eigenen Hund bekam. Dann ist meine Leidenschaft so ein bisschen meinem sonstigen Leidenschaften es ist zu kurz gekommen. Also ich habe dann sehr intensiv viel Sport gemacht. Da war es nicht immer möglich, einen Hund zu haben und mitzuführen. Und dann hat sich das so ein bisschen verlagert. Dann habe ich in der Studienzeit hatten wir immer mal wieder Hunde in der WG. Oder ich habe mir welche ausgeliehen, um mit denen joggen zu gehen. Und dann ergab sich das, dass ich 2006 kam so die Entwicklung, 2007 haben wir uns dann mit meiner damaligen Partnerin haben wir uns einen Hund angeschafft, einen Briar, Paul. Und Paul war, Paul hätte man, glaube ich, für jedes Thema zu jedem Workshop einladen können. Und also Paul stellte mit anderen Worten viele, viele Fragen. Und ich bin jemand, wenn eine Antwort mir entgegenkommt, das ist so, das machen wir so, dann ist es erstmal ganz nett, aber ich möchte eine Erklärung zu Sachen haben. Und wenn ich merke, die Leute hatten nicht mehr drauf, als das machen wir so und das ist so, dann konnten Verhalten nicht erklären, mir nicht näher bringen. Und dann wurde in diesem Zusammenhang meine Reise größer mit Paul. Und dann war ich irgendwann mit Paul bei einer praktischen Woche vom Canis. Und auf dieser praktischen Woche, es war 2010, bin ich von den damaligen Dozentinnen, bin ich angesprochen worden, wie lange ich denn schon als Trainer arbeite. Ich so, gar nicht, und ich habe es auch nicht vor. Ich bin eigentlich nur hier, um mit meinem Hund etwas zu machen. Und da wurde sehr konkret auch gesagt, also du bringst ein riesiges Talent mit. Und dann bin ich sozusagen auf der praktischen Woche entdeckt worden, habe das dann aber noch ein bisschen vor mir hergeschoben. Und weil ich auch eigentlich noch andere Ideen hatte mit meinem Anwaltsberuf, in dem ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Also es stand gar nicht zur Disposition, dass ich irgendwie in meinem Beruf nicht mich wohlfühle. Naja, und dann merkte ich aber, irgendwas bewegt sich da bei mir. Und dann hat die Kollegin Nadine Matthews Anfang 2011 bei mir angerufen und mir vorgestellt, dass sie jetzt Document gründet und mit der Fragestellung, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte und für das Dozentinnen-Team einen Longier-Workshop geben möchte, weil longiert habe ich zu dem Zeitpunkt schon, aber eher aus eigenem Interesse, um mit meinem Hund so ein bisschen besser in Kontakt zu kommen. Und danach hat sie mir sehr klar gesagt, dass sie mich einerseits in der Ausbildung gerne hätte, aber gleichzeitig auch im Dozententeam. Und so bin ich dann die Reise irgendwie, ging dann los, dass ich sowohl als Dozent schon tätig war für Document, als auch dann an der Stelle die Ausbildung dort gemacht habe. Und ab dem Tag gingen so die Empfehlungen los und auf einmal war ich mittendrin in der Hundeszene. Und dann hatte ich das Glück, dass ich als Anwalt durchaus auch viele Möglichkeiten hatte, meinen beruflichen Alltag zu gestalten. Und als es soweit war, dass ich auch stabil sagen konnte, ja, die Workshops laufen gut, die Nachfrage ist riesig groß. Da war es am Anfang primär Longieren. Und daraus sind dann ganz, ganz viele andere Dinge entstanden. Unter anderem dank der lieben Perdita Lübbe Scheuermann, die letztlich bei dir im Podcast war, die bei einem Workshop bei mir war und sagt, du Sammy, was du da eben mal ganz kurz beim Longieren erklärst, da mache ich dir 2-3 Workshops draus und daraus ist dann irgendwann der Smalltalker entstanden, so einer meiner Kernworkshops, wo es um Grundlagenarbeit geht. Und dann hat Perdita mich weiterempfohlen. Zwischenzeitlich wurde ich von Thomas Baumann empfohlen, der mich eingeladen hat zu einem Hundetrainer-Symposium. Ich glaube, da kannte mich im Grunde noch keiner. Ich hatte noch kein Buch veröffentlicht. Ich war gerade überhaupt erst in den Gedanken, tätig zu werden. Naja, und dann wurde die Hundegeschichte so stabil und so groß. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich auch sagen müssen, ich kann den Anwaltsberuf nicht mehr ausführen in der Form. Also ich musste eine Entscheidung treffen. Und genau, die bereue ich nicht. Das ist immer noch ein schöner Moment, wo ich sehr, sehr gut mit zurechtkomme. Ja, ich glaube, also auch meine Frau, die das immer unterstützt hat, war so, das ist, glaube ich, der richtige Weg, den du gerade da gehst. Und genau, so fühle ich mich auch wohl.
Das ist ja total schön. Das ist ja im Endeffekt ein fließender Übergang von der einen Leidenschaft so in die nächste. Hm. Das klingt ja schon recht erfüllend.
Ja, es gibt Dinge, die erfüllend sind, es gibt Dinge, die weniger erfüllend sind. Also ja, also eine Sache kann man ja nie beiseite legen, sind ja klassische organisatorische Sachen, also von Steuerbuchhaltung. Also die Sachen hatte ich ja vorher
klar,
auch als Anwalt.
Das können wir aber auch mal ausblenden.
Naja, klar,
ne?
aber ja, natürlich, also das ist das, was ich jetzt machen darf und in der Kreativität und Freiheit, so wie ich es gestalte, das ist schon ziemlich gut und es macht so viel Spaß, ja. Genau.
Wenn man mal so, ich sag mal, über dich versucht zu recherchieren oder das tut, ganz intensiv, habe ich natürlich auch gemacht, denn ich habe mich auch vorbereitet. Ich war ja noch nie auf einem von deinen Seminaren, daher durfte ich dich nicht persönlich erleben. Und du hast gerade so schön beschrieben, dass so diverse Leute gesagt haben, Mann, du hast da ein Talent. Natürlich ist es schwierig, dich zu fragen, was denkst du denn, was ist dein großes Talent? Das ist, was die anderen bei dir entdeckt haben, ist vielleicht nicht so die tollste Frage. Aber man merkt ja schon, wenn man sich über dich informiert, Körpersprache, das Longieren, wie du erwähnt hast, ein riesengroßes Ding bei dir. Kannst du sagen, wo das herkommt, so dieses Gespür und auch das Interesse an, ja, einer Interaktion, einer physischen Interaktion, sag ich mal. Ich finde es schwierig zu beschreiben. Du wirst es sicherlich besser beschreiben können, worauf ich hier stammelnd hinaus möchte.
Auch ich finde es gar nicht so stammelnd. Also ja, du sagst natürlich richtig, also über sich selber sagen, was irgendwie Stärken sind. Ich kann das inzwischen, ich kann das sehr klar formulieren, weil ich ja Stück für Stück so eine Entwicklung genommen habe. Die Frage wurde mir schon häufig gestellt, warum kannst du das oder warum sind die Dinge so, wie du die erklärst und warum sind sie logisch? Dann ist meine Antwort, ich glaube, ich habe immer schon in meinem Leben gerne beobachtet, sowohl Menschen als auch Tiere und Kommunikation gerne beobachtet, auch viel an Kommunikation teilgenommen. Ich weiß, dass ich meinen Eltern unglaublich viel zu verdanken habe, auch wenn ich es manchmal nicht so gesehen habe. Ich bin, also meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Tunesier. Ich bin in einem Gastarbeiterhaushalt groß geworden sozusagen. Mit einem Vater, der nicht perfekt Deutsch spricht und ich glaube, ich musste mich immer in Sachen auch hineindenken, da war viel Körpersprache im Raum, viele Dinge in der Beobachtung, ich bin selber nicht zweisprachig groß geworden, also das haben meine Eltern sich damals nicht getraut, das war so ein Punkt. Ich glaube, da ist viel Grundstein gelegt worden. Dann habe ich zu Kindesbeinen, also eigentlich schon nicht in der eigenen Erinnerung, hat mein Vater schon Kung-Fu-Übungen mit mir gemacht, Beweglichkeitssachen, Koordination. Ich habe eine sehr, sehr, sehr solide körperliche Ausbildung sozusagen genossen, mit verschiedensten Sportarten. Also Kung-Fu war so der Einstieg und dann ging es so mit Fußball weiter, dann Turnen war zwischendurch auch mal drin und dann ging es irgendwann zum Hockey, dann zum Basketball, Hockey war dauerhaft dabei. Also ich habe mich immer mit Bewegungsabläufen auseinandergesetzt und die gar nicht da in dem Zusammenhang auf den Hund bezogen waren, dann habe ich klar, ich damals klassisch, es gab nichts, ich bin 74 geboren, da gab es jetzt nicht die Hundeschulvielfalt, die wir inzwischen haben, sondern da gab es die einzelnen Vereine und da war ich dann mit einer Sondergenehmigung mit einem schwarzen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Field Spaniel, damals war es ein Cocker Spaniel, der verkauft wurde. war ich auf dem Schäferhundplatz. Also das war wirklich so, okay, der darf hier mitmachen. Und da habe ich allerdings rückblickend unglaublich viele tolle Leute auch kennengelernt. Also vielleicht lag es daran, dass ich das Kind oder nicht mal, also 10, ne? Also ich war noch kein Jugendlicher. Aber ich habe unglaublich coolen Umgang mit Hunden erlebt dort auch. Sehr netten Umgang mit Hunden erlebt. Also zumindest dann, wenn ich anwesend war. Und ich glaube, da durfte ich auch schon vielen Menschen über die Schulter schauen. Also das, was das Thema Hund angeht. Und dann habe ich natürlich mein eigenes Talent sozusagen mitgebracht, was mir gar nicht so bewusst war, dass ich Bewegungen also zum einen selber ausführen kann, aber auch erklären kann. Also wo beginnt eine Bewegung, wo führt sie hin? Dann habe ich natürlich extrem viel gelernt damals bei Document. Wir der erste Jahrgang waren, wir waren wirklich auch so mit ganz vielen Leuten, die schon länger in der Hundeszene waren, von Dogwalkern, auch TrainerInnen, die dabei waren und DogwalkerInnen. Das war schon eine ziemliche Breite und wir haben da, ich glaube, einen Jahrgang hingelegt, der besser hätte nicht sein können. Und auch eine wahnsinnig tolle Zeit, wo ganz viel nochmal drauf kam auf meine eigenen Fähigkeiten. Natürlich dann auch die Fähigkeiten Hund extrem geschult wurden. Und ich glaube, das, was mir jetzt gut reinpasst, ist, dass ich Dinge ganz gut verbal erklären kann. Also ich kann auf den Punkt jemanden coachen, ich sehe jemanden, ich sehe eine Bewegung, ich kann sagen, an der und der Stelle. Dazu sind über die Jahre auch extrem viele Übungen entstanden, die gar nicht mit dem Hund stattfinden, sondern in der Mensch-Mensch-Konstellation, beziehungsweise noch weiter runtergebrochen, in einer Mensch-Variante, also wo ich selber bewusst meinen Kaffeebecher halte oder meinen Teebecher oder eine Flasche weiterreiche, wie reiche ich sie weiter. Und dann bin ich manchmal erstaunt, wie weit das eigentlich greift und dann auch wieder, wie viel Know-how dann auf einmal da reingegangen ist. Und genau, das so zu meinem Talent. Ich war, also ich glaube, ich habe dann noch ergänzend dazu vielleicht von Hause aus, aber eben dann auch im Rahmen von einer Mediationsausbildung noch ein bisschen weiter, auch wie spricht man mit Menschen, wie geht man mit Menschen um, und auch welches wertfreie Menschenbild und Hundebild man haben kann. Also so bin ich erzogen worden. Also erstmal jedem gegenüber offen aufzutreten, so gut es geht, schon Bilder noch gar nicht im Kopf entstehen lassen, sondern aus dem, wie man gerade ist in dem Moment, Dinge entstehen zu lassen. Das war ein Teil, glaube ich, oder ein sehr intensiver Teil auch meiner Erziehung und oder auch Beziehung, so wie ich es auch bei meinen Eltern erlebt habe. Und an manchen Punkten wünschte ich mir, dass ich meine Mutter noch fragen könnte, du, wie war denn das damals, warum ist es so? Die ist leider viel zu früh verstorben und ist jetzt 8 Jahre tot. Also hat noch einige Teile mitbekommen und unter anderem hat sie sich auch wirklich gewünscht, aber am Ende des Tages bleibst du auch noch Rechtsanwalt. Also ich glaube, das war so ein Bild, das für meine Mutter auch irgendwie eine Wichtigkeit hatte und für mich inzwischen, glaube ich, eher rententechnisch und weniger beruflich.
Ja, sehr, sehr schön, was du da erzählst und auch berührend durchaus. Und ich finde auch sehr besonders, denn wenn man mal so in die HundetrainerInnen-Bubble reinschaut, dann ist es ja meistens so, dass sich der ganze Beruf natürlich auch meistens nicht über einen ersten Bildungsweg, sag ich mal, entwickelt, sondern auch mehrere Geschichten, die da hinzuführen. Mhm. Aber der Fokus liegt bei den allermeisten immer auf dem Hund. Mhm. Und bei dir habe ich schon den Eindruck, dass der Fokus irgendwo auf dem Menschen liegt. Dass der Mensch und die Interaktion durch den Menschen bei dir eine enorm große Rolle einnimmt.
Also ich würde es immer anders formulieren. Ich finde, dass wir extrem viel von unseren Hunden verlangen. Anpassungen, Rücksichtnahme. Das ist der Anspruch von vielen Menschen an den Hund. Und ich erlebe aber ganz häufig auch, also ich erlebe den Anspruch, der zeigt ein Verhalten, das soll sich verändern. Und mein Anspruch ist, was kannst du denn dazu beitragen, dass möglicherweise gar keine Modifikation am Hund notwendig ist? Also der Hund ist auf der ersten Ebene und trotzdem tritt er erstmal ein Stück zurück. Also der ist erstmal auf der sekundären Ebene, weil ich auf der ersten Ebene sage, okay, was können wir bei dir in Bewegung bringen? Was können wir bei dir verändern? Und dann schauen wir uns bei der leichten Veränderung von dir das Verhalten des Hundes an. Und häufig ist das Verhalten des Hundes schon signifikant in der Veränderung, dass ich es echt bezeichnend finde. Also das ist das, was mir so am Herzen liegt. Hey, wir kneten so schnell am Hund rum und wir haben so viele Ansprüche. Aber Veränderungen gehen immer nur beidseitig. Und du bist, behauptest zumindest als Mensch, dass du das überlegene Wesen bist. Ne? Also Behauptung in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Aber wenn du das bist, dann musst du auch auf der Vernunft- und der Verstandsebene bereit sein, die Veränderung bei dir einzuleiten, um dann zu überprüfen, was hat sich dann beim Hund getan. Und wenn es dann noch notwendig ist, dann reden wir auch über Modifikationen am Hund, und die Fähigkeiten habe ich auch und die kann ich dir geben und kann dir die Sachen so gut wie möglich erklären, näher bringen. Aber lass nicht immer beim Hund anfangen. Der Hund zeigt ein Verhalten und das soll abgestellt werden. Und ich glaube, wenn man das so ein Stück begreift, dann ist es vielleicht wirklich so eine, ohne ein Brainwashing zu machen, ohne irgendjemand in die Psycho-Ecke zu stellen, sondern erstmal ganz simpel zu sagen, verändere deine äußere Haltung, damit präsentierst du vielleicht auch eine andere innere Haltung. Und alles, was dann noch notwendig ist, ist das, was wir Stück für Stück erarbeiten können. Aber wir müssen dem Hund ja wenigstens einen Rahmen geben, einen Raum geben, wo er merkt, es ist nicht nur von mir etwas verlangt, sondern der Mensch geht auch in Dinge hinein und bringt sich selber erstmal in Einklang, in einer Anpassung mit seinen Fähigkeiten, weil die tragen wir alle in uns. Also jeder von uns hat Fähigkeiten, ja, zumindest wenn es körperlich erstmal auch eine Stabilität gibt. Über andere Dinge muss man dann vereinzelt, individuell drauf schauen. Aber im Kern, ne, kriege ich einen stabilen Stand als Mensch hin, kann ich mit dem, wie ich mich in Präsenz bringe, kann mich jemand anders schon wahrnehmen oder muss ich mehr dafür tun? Das sind erstmal spannende Dinge. Also deswegen ist es nicht nur der Mensch, aber ich nehme als erstes den Menschen in den Fokus, ja, das kann man schon so sagen.
Das ist ja auch manchmal, und ich kriege das auch, oder habe das auch durch mich selbst erlebt, aber kriege das auch von vielen anderen mit, durchaus ein Prozess, den man als Hundehalterin durchläuft, wenn man, ich sag mal, Konflikte in der Hund-Mensch-Beziehung hat oder im Alltagsleben, dass man erstmal zu diesem Punkt kommen muss, dass man irgendwie bereit ist zu sagen, okay, vielleicht arbeite ich jetzt auch mal an mir. Ich vermute, das hat natürlich zum einen auch damit zu tun, dass man sich auf der einen Seite erstmal bewusst machen muss, dass wir da keine Beziehung in der Waage haben, weil wir haben über die Hunde eine gewisse Machtposition natürlich. Voll. Und auf der anderen Seite, dass auch, ich sag mal, wie Hundetraining immer gestaltet war, was sich ja auch ein bisschen verändert, einfach dieser Fokus immer auf dem Hund irgendwie lag. Das heißt, es ist für uns alle selbstverständlich, da ist ein Problem, wir müssen erst da ansetzen. Das ist mein Eindruck.
Also ich glaube, der Großteil des Hundetrainings läuft immer noch. Der Hund muss irgendwie stimmig gemacht werden. Und ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr klein oder vielleicht allenfalls in der Bubble, in der ich mich da aufhalte oder wo ich vielleicht auch das Glück habe, dass sich Menschen für meine Arbeit interessieren. Ich glaube, der Großteil ist immer noch Dressur, Abhängigkeit bis hin zu Junkie-Tum, wie mit Hunden umgegangen wird. Also muss man ja nur durch Social Media reinschauen. Es geht immer um das perfekte Bild, um die perfekte Bewegung, um was kann der Hund noch schneller, höher, weiter. Ich glaube, es ist insgesamt ein schwieriger Part, zu sagen, okay, wo setzen wir denn da an? Ich merke natürlich, dass viel Bewegung drin ist, also dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, was ist außer den bisher hergebrachten Herangehensweisen, was gibt's denn sonst noch? Und das hat natürlich ganz viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Und wie achtsam bin ich mit mir selber? Und wenn ich mit mir selber achtsam bin, kann ich natürlich auch andere ganz anders wahrnehmen, Fähigkeiten entwickeln, meinen Hund peripher sehen können, ihn hören zu können, ohne dass ich die ganze Zeit einen Blick hinrichten muss. Das sind alles Sachen, die vielleicht jetzt auch ein bisschen an manchen Stellen dem Zeitgeist entsprechen. Aber sie haben am Ende ja ganz viel mit Natürlichkeit zu tun. Und ich glaube, im Umgang mit dem Hund haben wir ganz viel Natürlichkeit verloren. Nicht nur mit dem Hund, aber im Hund wird es dann sichtbar. Also der Hund ist noch im Kern häufig noch echt nah an der Natur dran. Zumindest von seinen genetischen Sprüngen her und von den Ansprüchen, die an ihn gerichtet sind. Und wir Menschen haben das einfach, glaube ich, an vielen Stellen auch verlernt, was alles so dazugehört, was wir da leisten müssen. Und das verändert dann. Und das
oder wir sind zumindest auch sehr abgelenkt vielleicht durch das moderne Leben. Kann ja durchaus auch ein Punkt
sein. Ja, das geht auch schnell. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt gerade, musste ich mein Handy ausstellen, weil ich eben nicht dran gedacht habe. So, und dann kommt die nächste Nachricht und dann denkst du, okay, jetzt muss es direkt mal auf komplett ausmachen. Und dann ist man wieder, ne, 2,8 Sekunden und alles ist weg. Und ich habe aber ein Lebewesen, mit dem ich zusammenlebe, der vielleicht auch ganz schnell weg ist. Es sei denn, ich habe mit ihm Grundsatzvereinbarungen getroffen. Wie gehen wir denn miteinander um? Aber die muss ich auch erstmal mit mir treffen. Also ich glaube, wir wissen manchmal auch nicht. Also wir verlassen das Haus und stellen fest, dass wir keinen Schlüssel haben. Wir verlassen das Haus und überlegen noch, wo habe ich denn gestern das Auto abgestellt? Also wir sind ja häufig, blöd gesagt, auch echt planlos. Und jetzt kann man sich das vorstellen, also wenn ich das nur in der Eigenverantwortung habe, es geht nur um mich, dann ist es ja mein Thema. Aber jetzt gehe ich mit meinem Hund raus und dann stehe ich draußen vor der Tür und gucke ganz hektisch in alle Richtungen, wo mein Auto stehen könnte. Dann muss ich mir die Frage stellen, kann er mich wirklich ernst nehmen? Also wenn ich selber schon nicht mit mir im Einklang bin, jetzt will ich dem anderen auch noch sagen, dass ich weiß, wie die Welt funktioniert, wo wir hingehen. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann macht es manchmal Sinn, sich wirklich mal einzubringen, seinem Hund zu sagen, also ich verfüge über Fähigkeiten, ich werde sie nicht dauerhaft einsetzen können, aber ich kann was. Du musst es dir, ich bringe dich in eine Position, wo du es dir mal anschauen kannst, weil ich mich gerade körperlich geschult habe, völlig unabhängig von dir. Und das ist, glaube ich, so auch so, ja, ich glaube, so mein Reiz in der Arbeit, meine in Anführungszeichen meine Mission, aber ich dann auch sage, gar nicht, dass ich irgendwann jemanden missionieren möchte. Also dafür bin ich viel zu offen. Das ist ja, schaust dir doch an, lass dich drauf ein und guck mal, was passiert. Aber das ist schon, wo ich merke, wow, wenn der Mensch anfängt, so sich ein Stück zu öffnen, dann guckt der Hund den Menschen auf einmal anders an. Der ist viel mehr da. Okay, ich weiß nicht, wie du es gerade machst, aber es verändert sich was. Und das sind einfach geile Momente und schöne Momente. Und die bringen einen in der Arbeit auch immer so ein Stück weiter voran. Was passiert, wenn ich bei mir anfange, wenn ich immer mal wieder drauf schaue, wenn ich ein Gefühl für meinen Körper bekomme, was allein darüber sich beim Hund verändert. Also immer wieder schön. Heute noch den ganzen Tag gehabt.
Kannst du uns mal, damit wir es auch in diesem sehr audiolastigen Medium vielleicht mal ein bisschen begreifbarer machen können, Beispielsituationen oder Situationen, die häufig im Hund-Mensch-Alltag vorkommen, bei denen es sich lohnt, mal drauf zu achten, wie man selbst kommuniziert?
Also es gibt unendlich viele. Also wir können uns ja einfach mal die Frage stellen, wie häufig leiten wir etwas ein und lösen es auch auf. Also ganz simples Beispiel, ob ich es nun Fuß nenne, den Hund mit dem Namen anspreche, aber wenn ich mit dem in die Leinenführigkeit gehe, in die Orientierung gehe, dann kann man ja mal überprüfen, wenn man seinen Hund anspricht oder Fuß sagt und dann losgeht, dann zählt man einfach mal mit, man geht los und nach wie vielen Schritten sich der Hund eigentlich wieder aus der Verbindlichkeit löst. Weil ich habe ja in dem Moment gesagt, wir beide laufen gemeinsam los. Und dann löst der Hund es und an einem guten Tag lasse ich es laufen, an einem schlechten Tag oder an einem nervigen Tag sage ich, hey, du darfst aber nicht, ich hole dich wieder zurück, ich lock dich wieder zurück, mache irgendein Schnalzgeräusch. Das, was ja da drin steckt, ist ja, ich setze eine Verbindlichkeit ein und mein Hund löst sie auf. Und das kann ich mal den ganzen Tag über beobachten. Ich rufe meinen Hund zu mir, der kommt auch zu mir und dann streift er einen kurz, berührt einen kurz, dreht sich wieder raus und geht. Und also der Mensch leitet eine Aktion ein und der Hund löst sie auf. Wenn man das mal so den Tag über, mal wirklich einen Tag mal beobachtet, wie häufig das passiert, dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich mit meinem Hund überhaupt eine Vereinbarung, wie wir miteinander umgehen wollen? Also na, wenn ich dich anspreche, wenn ich mir das Recht herausnehme, uns als Gemeinschaft zu führen, dann wäre es ja ganz cool, wenn ich dich angesprochen habe, dass du dich nicht sofort immer wieder verlierst. Also muss ich ja gucken, okay, kann mein Hund das überhaupt leisten? Habe ich meinem Hund das jemals erklärt, dass ich etwas einleite und auch wieder auflöse? Und wenn man sich die Frage mal stellt, wie selten wir, also wir leiten viele Dinge ein, aber der Hund löst sie auf. Und ich glaube, das ist so eine Beobachtung, die kann man relativ schnell feststellen. Man kann eine ganz simple Übung machen. Man setzt den Hund vor sich hin und bringt sich selber in einen stabilen Stand, so dass man den Hund noch peripher sehen kann. Also ne, man hat ja einen Höhenunterschied, aber wenn man sein eigenes Kinn parallel zum Boden hat, den Blick so nach vorne gerichtet, als ob man auf eine rote Ampel schauen würde im Straßenverkehr. Also man hat den Hund hingesetzt, geht einen kleinen Schritt nach hinten, also nimmt seinen Blick raus, geht einen kleinen Schritt nach hinten und stellt sich im stabilen Stand hin, also Oberkörper aufgerichtet, Kinn parallel zum Boden, so dass man den Hund nur peripher sieht. Beine etwa hüftgelenksweit aufgestellt im stabilen Stand. Und dann zählt man einfach mal nach, wie lange der Hund die von uns vorgegebene sitzende Position beibehalten kann. Also wie schnell löst er sie auf, macht aus dem Sitzen Platz, dreht sich raus, kratzt sich raus, weil er jetzt auf einmal juckt es überall. Und das ist schon spannend. Also häufig nach ein bis, kann auch zwei Minuten sein, aber eine Sekunde bis zwei Minuten. Aber wenn ich einen Hund habe, der gerade mal eine Sekunde überhaupt einen von mir verbindlich vorgegebenen Position, eine vorgegebene Position halten kann, wie soll der arme Hund denn nachher mit mir fünf Minuten bis in den Park orientiert in der Gruppe laufen, wenn er sich noch nicht mal in der Statik halbwegs mal an eine Vorgabe halten kann? Also muss ich dem ja didaktisch kleinen Schrittig etwas näher bringen, nämlich dass man es aushalten kann, dass ich das vielleicht den hinsetze und in dem Moment, wo der den Po auf dem Boden hat, sage ich, ach übrigens, darfst du jetzt wieder tun und lassen, was du willst, also löse es auf. Also ich leite es ein und löse es auf. Und dann merke ich im nächsten Durchgang, jetzt kann er es auf einmal fünf Sekunden aushalten, weil jetzt ist es nicht mehr, ich korrigiere dich, wenn du aufgestanden bist, sondern ich habe es eingeleitet und löse es auch auf, bevor du es tust. Und dann sieht man auf einmal schon einen sehr überraschten Hund. Also das sind so Klassiker, das mal zu beobachten, neben der Widersprüchlichkeit im körpersprachlichen Ausdruck und der Fähigkeit, die wir Menschen haben, weil wir es verbal können. Ich behaupte, dass wir Hunde nicht in die Vergangenheit loben können. Also ne, wenn der Hund orientiert mit mir läuft, also auf Schulterhöhe zum Beispiel läuft, dann zeigt er ja gerade, dass vielleicht sogar eine Leinführigkeit das gewünschte Verhalten. Und wenn ich das auch noch verbal unterstützen wollte, dann müsste ich ja eigentlich meinen Blick beibehalten, weil der Hund gerade orientiert an mir läuft. Also müsste ich ja nach vorne gucken, sagen, hey, das machst du gerade gut oder das machen wir gut, weil ich ja verstärken will, dass er auf Schulterhöhe läuft und sich an mir orientiert. Was tun wir Menschen? Wir drehen uns mit Blick und Oberkörper zum Hund hin, gucken ihn an und sagen in dem Moment, das machst du aber fein. Mein körpersprachlicher Ausdruck sagt aber eigentlich zum Hund, geh ein Stück nach hinten raus, nehme den Blick auf den Boden. Und das tun auch viele Hunde, die reagieren angemessen. Andere Hunde springen in dem Moment ihren Menschen an. Und die Aussage, gerade bei den springenden Hunden, ist da, ja, den darfst du nicht loben, dann geht der zu hoch in die Erregung. Nee, der Mensch macht gerade Druck in dem Moment, wo er mit einer guten Absicht den Hund dafür loben will, dass der davor ordentlich gelaufen ist. Also wir können mit dem körpersprachlichen Ausdruck eigentlich nicht in die Vergangenheit loben. Wir können nur im Hier und Jetzt loben. Kann man ausprobieren. Das ist gebe ich mal so als These raus. Ich behaupte, dass wir nicht in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft etwas in Aussicht stellen können. Wir können im Hier und Jetzt klar körpersprachlich sein. Und wenn der Hund auf Schulterhöhe läuft, dann muss ich eigentlich, so wie er gerade läuft, nach vorne guckend, wenn ich es verbalisieren will, sagen, hey, das machst du gut. Deswegen scheiden auch im Kern Futtermittel an der Stelle aus. Wenn es körpersprachlich sauber ist, wird es nicht aufgehen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende These.
Ja.
Und die können wir ja mal allen zum drüber nachüberlegen.
Ja.
Gerne mit auf.
Ich kann es natürlich kaschieren. Da sind Menschen ja super clever schon jahrzehntelang. Na, ich packe mir ein Spieli unter das Kinn und dann kann ich den Hund angucken, wahrscheinlich auch stundenlang, weil der guckt dann aufs Spieli und hält meinen Blick aus, weil der umgelenkt wird mit seinem Blick. Na, wenn ich den angucke und ich puste dem das Frohlig, was ich also das Leckerli, was ich gerade im Mund habe, spucke ich dem Hund ins Gesicht, dann wird er auch das aushalten können, dass ich gerade Druck mache. Aber wenn ich noch einen Hund habe, der ein bisschen natürlicher ist, der vielleicht auch noch nicht in einer solchen Abhängigkeit ist, der kann in dem Moment nichts essen, weil der Druck da ist. Und dann machen sich viele Menschen plötzlich ja Gedanken über Körpersprache. Also das so als Bild, also zum Verständnis. Ja.
Würdest du allgemein sagen, dass das Thema menschliche Körpersprache im Hundetraining einfach noch eher so ein ganz junges ist, was noch viel, viel mehr Einzug erfahren muss?
Ja, ich glaube vor allen Dingen darf Einzug erfahren, dass körpersprachliche Kommunikation nicht Intervention heißt. Also ich glaube, dass das größte Missverständnis, das überall herrscht, ist, Körpersprache wird immer nur genutzt, um irgendwie den Hund zu unterbrechen. Und dann kursieren die Sachen von, da blockt jemand, da rammt jemand den Hund rein. Da bin ich sofort da und sage, das hat nichts mit Körpersprache zu tun. Und B, gibt es ganz viel andere Sachen zum Thema Körpersprache. Also welche Relevanz hat ein Blick? Welche Relevanz hat der Oberkörper, die Schultern? Wie bewegt man sich? Wie fein Hunde auf einmal sind? Also Hunde sind brillant in der Beobachtung. Sie kriegen mit, wenn wir einen Blick einsetzen zur Kommunikation als Ansprache, und sie kriegen mit, wenn ich danach meinen Blick öffne mit der Schulter und den Oberkörper bewege und sie schließen sich exakt diesem Verhalten an. Dann da kriege ich Gänsehaut jeden Tag in der Arbeit wenn das Menschen auf einmal spüren, manchmal muss man es ja erleben. Andere sagen, ach, der Sammy, was der erzählt über Blicke und Schulterstellungen, wenn ich ihn rufe, soll er kommen. Hat jeder schon festgestellt, dass es häufig nicht geht. Also ne, der Hund ist 5 Meter von uns entfernt, wir sprechen ihn an, lassen den Blick auf den Hund und der Hund macht was Cleveres. Der meidet den Blick und läuft einen Bogen um uns herum. Das ist absolut, ist ja nachvollziehbar. Ich mache ja den Raum vor mir zu. Also muss er ja selbstständig einen Bogen machen, um seitlich bei mir anzuschließen. Das ist eine hochintelligente Lösung. Der meidet eigentlich den Druck und will aber trotzdem vielleicht mir gefallen und rankommen. Wenn ich aber den Hund vorne anspreche und mich seitlich öffne, kann er viel entspannter rankommen. Also es sind so viele kleine Dinge, wo Körpersprache und der Einsatz von Blicken, Oberkörper, Schulterstellung, Füße, die alle nacheinander in der Reihenfolge auch, so wie ich sie gerade benannt habe, jede Bewegung beginnt im Kopf und mündet in den Füßen, plötzlich für den Hund auch logisch sind. Und das, was dem Hund natürlich schwer fällt, zum Thema Körpersprache oder uns, wo wir Menschen an manchen Stellen auch draufschauen müssen, wir sind natürlich aufrecht inzwischen. Also wir laufen nicht mehr auf allen Vieren. Das heißt, unsere Arme, unser Oberkörper ist ja aufrecht. Das heißt aber, unsere Verlagerung, wenn wir es vom Hund wollen, die muss ja aus dem dem vorderen Teil unseres Körpers passieren, also aus unserem Kopf, Schultern, Oberkörper und so weiter. Das heißt, ich habe eine Verlagerung zum Hund in den Raum. Das ist ja das Pendant dazu, wie der Vierfüßlerhund aus dem Blick, aus dem Oberkörper seine Verlagerung zum anderen hinbringt, wo wir uns ja häufig wundern. Der verlagert sich kurz nach vorne und im Nachgang macht der eine aufschwingende Bewegung und der andere Hund kommt mit. Aber der verlagert sich erstmal zum anderen hin, der verringert die Distanz, so wie wir es eher innerartlich auch machen. Und ich glaube, da haben wir wenig Bewusstsein. Also ich bin ganz klar der Oberkörper. Ne, meine Arme sind im Grunde ja, wenn ich eine Oberkörper-Tiefstellung mache, muss ich vorne runter. Das heißt, ich muss körpersprachlich natürlich meinen Hund auch dazu bringen. Viele bringen es automatisch, also von alleine mit. Aber viele brauchen eigentlich so den Switch. Okay, wenn ich meinen Menschen nach oben beobachte, also den Kopf sehe, dann kann ich alles im Nachgang beobachten. Also auch der kleinste Chihuahua kann auf einmal beobachten, wenn er nach oben schaut, wo die Bewegung oben im Kopf beginnt und in den Füßen mündet. Wenn ich aber meinen Hund in Anführungszeichen klein halten will, verdummen will, dann gebe ich dem gar keine Chance, dass er hochgucken kann, und dann lasse ich die ganze Zeit meinen Blick drauf und ich hoffe, dass der irgendwie reflexartig auf meine Füße mitgeht, also im letzten Moment noch hinterher stolpert. Das hat aber dann wenig mit Kommunikation zu tun, sondern es hat eher was mit Reaktionsfähigkeit zu tun. Also dann bin ich eher in der Interaktion und weniger in der Kommunikation. Mhm. Und wenn ich mir die Dinge ein Stück bewusst mache, jedes Gespräch, der Blick als Einladung zur Kommunikation, das war einer der allerersten Artikel, die zum Thema Longieren mal rauskam, damals in der Hundezeitung. Da habe ich das auch, also bleibe ich auch bei, ne? Der Blick ist eine Einladung zur Kommunikation. Und wenn ich mir natürlich auch innerartlich anschaue, wozu werden Blicke genutzt, na, ist jetzt ein Blick irgendwo rein, das heißt erstmal halte die Distanz bei, die du gerade hast, oder vergrößere sie. Und wenn ich einen Blick ein Stück rausnehme, dann ermöglicht dir auch ein Stück näher ranzukommen. Das tun wir innerartlich und das tun Hunde innerartlich. Also kann ich mir Gedanken dazu machen, okay, wie kann ich es denn sinnvoll einsetzen? Macht es Sinn, dass ich meinen Blick beim Hund lasse, wenn ich was von dem will? Oder muss ich eigentlich meinen Blick ein Stück rausnehmen, um ihm einen Raum zu eröffnen, wo er in den Anschluss gehen kann? Das ist ja das, was wir wollen. Das, was uns aber häufig im Wege steht, ist unsere vielleicht auch Ungeduld und manchmal auch unser Kontrollwahn. Also wir wollen ja alles überprüfen. Also selbst wenn der Hund in 2,5-3 Metern Entfernung ist, ist nur eine Leine dran, trauen wir ihm schon nicht zu, dass er diese Distanz zwischen uns verringert, ohne dass wir noch 5-mal nachgeguckt haben. Und da sollte ich dann Vertrauen aufbauen, will ich dem Hund suggerieren, also ich bin derjenige, der die Gruppe hier führen kann, der die Gemeinschaft stabil hält, und ich traue dir und mir noch nicht mal zu, dass du 3 Meter selbstständig laufen kannst. Muss ich noch 5-mal nachgucken. Das passt manchmal einfach nicht zusammen. Und wenn man diese Dinge plötzlich auch so ein Stück bewusst wahrnimmt, weil man sie selber erfährt, Mensch-Mensch-Konstellation, dann merkt man auf einmal, wow, so ein Blick ist echt störend. Na, wenn mich jemand anspricht, sich leicht öffnet und sofort wieder nachguckt, also ganz kurz zurückschwenkt, dann bin ich irritiert, dann halte ich an, dann bleibe ich stehen. Und vielleicht passiert das ganz häufig unseren Hunden. Wenn die Hunde das aber dann zeigen, dann kriegen sie fast einen von den Menschen auf den Dates oder werden nochmal gelockt und nochmal. und der Mensch will sich nicht verändern, aber es wäre so einfach. Okay. An der Stelle wäre es so einfach und trotzdem ist es schwer, weil wir uns ja plötzlich von Mustern lösen, von Erziehungsmustern, die wir im Kopf haben. Das Erziehungsmuster bei uns ist ja, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Das sind wir alle erzogen worden. Eigentlich sind wir viel, viel sensibler, was Blicke angeht, was Verlagerungen im Oberkörper angeht. Aber wir haben gelernt, Dinge auszuhalten und erwarten das jetzt auch von einem natürlichen Wesen, der innerartlich vielleicht noch klar in der Kommunikation ist, dass er sich auch bei allem anpasst. Ich finde es nicht fair.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie super faszinierend und schade zugleich, wie du gerade am Anfang gesagt hast, dass Körpersprache irgendwie in der Hundeszene auch häufig eine sehr negative Dotierung hat, weil wird sich halt nur mit einem Aspekt irgendwie auseinandergesetzt, aber Körpersprache ist etwas total Neutrales, weil, oder vom Grund her, wir alle kommunizieren über unsere Körpersprache, Mimik, Gestik und Co. jeden Tag. Und ich sag mal, in der Menschenwelt gibt es ja sogar so viel, sich damit auseinanderzusetzen, ob das jetzt nun irgendwelche Managerseminare sind, ob das irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsthemen sind, Beziehungsthematiken, wo es ganz, ganz viel Weiterbildung und Coaching zu diesen Bereichen gibt. Und dass das im Hundetraining, wo es halt eben auch zwei Lebewesen, die miteinander interagieren, überhaupt noch nicht so selbstverständlich ist, auf so eine Art und Weise damit umzugehen, ja, das finde ich irgendwie faszinierend, weil ich glaube, was am Ende alle irgendwie dennoch für sich total schön finden und wenn sie das mal erleben, du hast es gesagt, so schön mit dem Blick, wenn man merkt, dass so eine Kommunikation über einen Blick funktioniert, wenn man das einmal gespürt hat mit dem Hund, das hatte ich, durfte ich zum Glück auch schon mal. Das ist einfach, ja, das ist einfach so cool und so schön. Ja, das ist mir noch ein bisschen unverständlich, wie das dann noch so die Fronten, sage ich mal, so verhärtet sein können. Mhm. Oder anscheinend die Auseinandersetzung mit dem Thema, meine ich eher.
Ja, also ich glaube, an vielen Stellen, wenn man sich bereit erklärt, auch mal zuzuhören, schließt das eine das andere ja nicht aus. Also der sinnvolle Einsatz von Körpersprache heißt ja auch, ich kann reduzieren, wenn notwendig. Mhm. Also ich muss es ja dann auch, ich brauche erstmal ja überhaupt eine Fähigkeit. Und wenn ich eine Fähigkeit verinnerlicht habe, dann kann ich ja damit sehr, sehr nuanciert und extravertiert umgehen. Also ich merke auf einmal mein Individuum, der Hund, der andere Mensch, der mir gegenübersteht, der braucht gar nicht viel. Bei dem reicht schon, wenn ich wirklich minimal mich hinverlagere, die Distanz verringere. Und bei jemand anders brauche ich vielleicht auch mehr, weil der gerade mit seinen Gedanken völlig irgendwo anders ist. Und nur wenn ich aber über Grundfähigkeiten verfüge, kann ich sie rausnehmen, also bis hin auf eine Nullebene gar nicht einzusetzen, oder mehr machen. Und ich glaube, das wird häufig missverstanden. Also es ist dann immer nur das Grobe. Es gibt so viele feine Töne. Aber um in feine Töne reinzukommen, muss ich auch meine Stimme schulen, meine Fähigkeit, meine körpersprachliche Stimme. Das ist in der Musik ja auch nichts anderes. Also man fängt erstmal grober an und bis man wirklich fein irgendwie ein Instrument spielen kann, das dauert und da sind so viele Widersprüche drin. Man greift anders rum, dann hat nochmal jemand eine Idee. Und ich glaube, wenn wir uns alle ein Stück darauf einlassen würden, dann können wir es wahnsinnig geil auch reduzieren. Also der Anspruch kann ja nicht sein, ich muss immer ganz, ganz viel machen, damit der andere mich hört, sondern der Anspruch muss ja am Ende sein, ich muss gar nicht viel machen. Und trotzdem werde ich nicht drum herum kommen, wenn ich sauber in der Kommunikation bin, meinen Körper auch sprechen zu lassen. Und das ist ja was Spannendes. Im Hundebereich sind wir ja ganz schnell dabei, das muss der Hund doch schon können, also muss ich es nicht mehr tun. Und anders, wirklich bei Menschen, die sorgsam mit Pferden umgehen, für die ist das gar keine Frage, dass sie, wenn sie auf dem Pferd sitzen, dass sie ihren Blick nach vorne richten, dass sie nicht auf ein Handy glotzen. Also gibt's auch immer mehr. Es gibt viel, viel mehr Unfälle inzwischen mit Pferd und Mensch wieder. Also die Statistik geht gerade hoch, weil, glaube ich, viele nicht mehr so achtsam auf dem Pferd sind. Aber unterstellen wir mal, es haben trotzdem viele im Ohr, ne? Blick nach vorne gerichtet, Kinn parallel zum Boden, nicht dem Hund ins Kreuz reinschauen, nicht auf den Nacken gucken, sondern nach vorne raus. Und trotzdem, wenn wir mit dem Pferd abbiegen wollen, dann muss ich körpersprachlich mich reinbringen. Ich muss einen leichten, sanften Druck auf den Oberschenkeln haben, in der Hüfte klar sein. völlig selbstverständlich. Also man geht nicht davon aus, das Pferd biegt ja jetzt eh gleich ab, sondern man gibt die Information, dass wir jetzt gleich abbiegen wollen. Beim Hund vergessen wir das ganz häufig. Klar, der muss mitlaufen, der muss sich orientieren. Ich finde, dass auch da klare Vorgaben gibt. Aber auch als Mensch kann ich jemand sagen, hey, du bist gemeint, wir biegen übrigens nach rechts ab, weil ich das gerade im Kopf habe, weil das unser Weg ist, den wir gehen wollen. Ich finde, auch das gehört mit dazu. Und je mehr Bewusstsein ich habe, je mehr ich mich vielleicht selber trainiert habe, auch ohne Hund, desto leichter wird es im Einsatz sein. Und es kann für so viele Bereiche Entspannung bringen. Also ich glaube, dass viele Menschen mit guter Absicht und sogar mit der Absicht, dass sie eigentlich gar nicht mit Druck arbeiten wollen und schon gar nicht, aber wenn ich die ganze Zeit auf meinen Hund draufschaue, übe ich Druck aus. Den kann ich natürlich schön machen, indem ich ihm dann immer auf Futter gucken lasse, aber dann gehe ich doch über seine Natürlichkeit hinweg. Also wenn ich natürlich mit dem Hund umgehen möchte, dann kann ich den nicht die ganze Zeit anglotzen und darauf hoffen, dass er vielleicht doch Dinge tut, obwohl es völlig widersprüchlich ist, wie ich handle. Und das würde ich mir manchmal wünschen. Also ich erlebe ganz häufig Hunde oder Menschen, die im Umgang mit ihrem Hund total, also so wohlwollend sind, aber gar nicht merken, wie viel Druck sie eigentlich machen. Ich bringe immer wieder, habe ich eben auch schon mal gebracht, aber das Thema der Leinenführigkeit, man geht mit dem Hund los und guckt die ganze Zeit schräg runter, ob der Hund im Gespräch bleibt und dann fängt der Hund an zu schnüffeln. Das macht er ja richtig und man könnte ja sogar nachvollziehen, der bekommt gerade Druck vom Menschen und der nimmt die Nase auf den Boden, der macht das gerade absolut richtig. Also es ist eigentlich die beste Deeskalationsmaßnahme, die ich ergreifen kann. Aus der Sicht des Hundes sagt der Hund auch indirekt, hey, wir können auch gemeinsam schnüffeln, ist doch völlig in Ordnung. Wenn du die Nase auf den Boden nimmst, nehme ich die auch auf den Boden. Aber wenn der Moment dann da ist, dass man sagt, jetzt sag doch nochmal den Namen des Hundes und dann nimm deinen Blick nach oben und dann merkt der Mensch, krass, nimm zwar meinen Blick nach vorne, ich kriege aber mit, dass der Blick vom Hund hochkommt und der bleibt auf einmal oben, dann sind das tolle Momente. Wenn ich aber die ganze Zeit mit dem Blick drauf bleib, dann reagiert er angemessen. Und das wünsche ich mir halt viel häufiger, dass Leute dieses Erleben haben. Manchmal muss man es erleben, um was verändern zu können. Und um was erleben zu können, muss man sich öffnen, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, okay, was steckt denn da drin, was den Blick angeht, was Körpersprache angeht und nicht über Verpönen, sondern über Informieren, über Umgang miteinander, in Gespräche zu gehen, in Kommunikation zu treten, innerartlich, also wir Menschen untereinander. Dann können wir, glaube ich, unglaublich viel lernen. Wir können von Hunden einfach so unglaublich viel lernen, weil sie, wenn sie nicht völlig gaga sind, gerade was Blicke, Verlagerungen in Räumen, Räume auf- und zumachen, das ist schon brillant, was die können. Und wenn wir uns da immer wieder mal ein Stück, wenn wir da drauf schauen, dann uns die Logiken unserer Aufrichtung anschauen, dann kriegen wir auch relativ leicht mit vielen Hunden zumindest mal Erstgespräche hin und vielleicht auch tiefergehende, nicht nur Smalltalk, sondern auch Deep Talk.
Ich musste die ganze Zeit auch sehr intensiv an ein menschliches Szenario denken, gerade auch so, wenn es um das Thema Führen und Orientieren geht. Nämlich habe ich mit meinem Mann vor ein paar Jahren haben wir intensiv Tanzunterricht genommen. Und das ist ein unfassbar großes Thema dabei gewesen, wie man ganz, ganz fein miteinander kommunizieren kann und Führungen ergeben und nehmen und alles drum und dran. Und da musste ich irgendwie parallel so ein bisschen an dieses Thema denken. Du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, Leinenführigkeit und Orientierung am Menschen. Siehst du da auch eine Verwandtschaft?
Also ich habe mal ein ganz tolles Seminar gemacht, Tango in der Beratung. Das argentinische Tango hat, glaube ich, ganz viel. Argentinischer Tango, wäre ich sofort dabei, ist Körpersprache par excellence. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht so viel mit der Musik anfangen kann. Ich finde die Bewegungen beim Tango finde ich brillant. Und also da gibt es so tolle Leute und habe ich auch selber erlebt. Da geht es ganz viel um das Körpergefühl, Einschwingen aus dem Oberkörper, Bewegungen erstmal herausfinden, sichtbar machen. Also es geht ja immer um das Thema, mach dich sichtbar. Und ich glaube, das haben wir insgesamt verlernt. Also und da kann Tanzen natürlich helfen. Vorausgesetzt, Tanzen ist nicht auswendig Lernen von Schritten. Also dann bin ich immer, ich habe in meinen Büchern spreche ich auch immer davon, ich habe einen Tanz an der Leine, ich habe einen Engtanz drin, aber das Tanzen ist nicht das, was eigentlich die Idee dahinter war, sondern das sind dann auch Vokabeln, die Menschen dann daraus gemacht haben, ne? Also die dann einen Workshop mitgemacht haben und dann auf einmal sagten, hey, dann läuft der Hund auf einmal orientiert, dabei ist dann irgendwie das magische Viereck geworden. Mhm. Also ich hatte den Tanzaspekt gar nicht so drin, aber man kann sich über, also gerade argentinischen Tango, wer man ein Körpergefühl bekommen will, kann sich umgucken, wo wird wirklich original oder ursprünglicher Tango Argentino getanzt. Bei Tanzschulgeschichten bin ich immer sehr zurückhaltend, weil da vieles aus dem unteren Teil, also eher so aus der Hüfte und dann dreht sich das und tak, ja. Tap, tap. Dann
aber richtig gut wird es erst, wenn es wirklich mit Gefühl ist.
Ja, klar. Aber auch da ist es ja immer also witzig.
Ich will hier nichts verteidigen. Es ist nicht so, dass das meine allergrößte Leidenschaft ist, aber das so habe ich es gespürt. Ja.
Und witzigerweise, ich kann keinen Standardtanz. Also, ne, ich weiß noch, wir wollten zur Hochzeit, wollte meine Frau eigentlich, dass wir einen Walzer tanzen. Und dann hat sie gesagt, ach komm, wir improvisieren lieber. Also ich bin sonst gar nicht so, dass ich Dinge immer also auswendig lerne. Ich habe nur gemerkt, dass natürlich manchmal die Menschen das brauchen. Also so ein, wo komme ich überhaupt erstmal in eine Anleitung rein, um mir es abzunötigen, wiederkehrend in Handlungen zu kommen. Und da kann Tanzen total hilfreich sein. Und es hat natürlich was mit Führen und Folgen zu tun. Wobei, wenn man manchmal auch da Menschen beobachtet, dann sieht man, gerade wenn Paare miteinander tanzen,
Konflikte
bis hin zu, es sieht zwar so aus, als wenn der Mann führen würde, aber die Frau führt trotzdem. Also auch das ist häufig echt spannend. Also und das ist ja beim argentinischen Tango toll, weil da finden ja Führungswechsel statt. Das ist gar nicht so klar festgelegt, sondern durchaus auch wechselnd. Und auch da geht es ähnlich wie im Hundebereich immer um das Thema Nähe und Distanz. Wie gehen wir miteinander um und wie hören wir einander zu? Also sehr, sehr spannend und kann man ganz viel rausnehmen. Und das war auch ein Workshop, der mich damals echt sehr cool begleitet hat. Das waren zwei Psychotherapeuten, die den gemacht haben. Und das war eine schöne Erfahrung und kann ich jedem ans Herz legen. Ja.
Man hört ja schon sehr raus, dass alles, was du machst oder ein riesengroßer Anteil deiner Arbeit eben das Praktische ist. Und man merkt das ja auch, wenn du drüber sprichst. Seminare zu geben, mit Menschen und Hunden zu interagieren, ist total dein Ding. Aber du hast ja auch Bücher geschrieben. Das wissen wir ja auch schon. Und zwar nicht nur eins, sondern ja über die Jahre schon, ich glaube, was sind es, drei?
Ja, es sind jetzt aktuell drei. Also das dritte Buch ist gerade draußen. Am 17. März haben wir es veröffentlicht und genau, es ist jetzt das dritte Buch und ich muss immer sagen, ich gönne mir eine tolle Co-Autorin und gestehe mir damit natürlich auch was ein. Also ich bin ein wahnsinnig verbaler Mensch. Ich bin audiovisueller Lerner und ich bringe ganz viele Dinge, kann ich auf den Punkt formulieren. Aber wenn ich selber schreiben muss, dann sitze ich vor einem weißen Blatt Papier. Und da bin ich René Herrnkind unglaublich dankbar, meine Co-Autorin des aktuellen Buchs Leinenführigkeit und des Buchs davor, die als langjährige Journalistin einfach auch, also weiß, wie sie nochmal bei mir eine Frage stellt. Die hat meine Workshops mehrfach mitgemacht, hat mich unglaublich viel begleitet, unglaublich viele Mitschriften gemacht, wo ich dann manchmal überrascht bin, was, das habe ich im Workshop gesagt? Und dann also so mit O-Tönen und Zitaten, die dann aufgefangen werden über die Jahre. Und dann eben auch den administrativen Teil, also so macht ganz viele Arbeiten von, wir brauchen noch zu dem und der Überschrift und da müssen wir jetzt gleich nochmal telefonieren und dann telefonieren wir, dann kann ich meiner Stärke nachkommen, Dinge zu formulieren und sie macht zeitgleich die Mitschrift. Und dann macht sie den Text und dann kriege ich ihn zugesendet und dann überarbeiten wir den und spielen unglaublich gut. Ich bezeichne es immer so als ein schönes Ping-Pong miteinander. Und ich kann immer sagen, ohne sie hätte ich wahrscheinlich auch den zugewandten Hund nicht geschrieben und auch das Leinenführigkeitsbuch, der orientierte Hund. Und das ist brillant. Also es macht ganz, ganz viel aus. Und ist so ein Thema bei mir, was mich über Jahre, wie wir alle, wir müssen ja durch Schulzeiten müssen wir durch Und wenn ich so rückblickend drauf schaue, war in der, ich glaube, in der 10. Klasse, sagte ein Lehrer zu mir, oder in die 11. Ne, wir müssen dich nur in die 11. Klasse bringen. Dann wird Schule für dich leicht, weil dann der schriftliche und der mündliche Anteil jeweils mit 50% bewertet werden. Und genauso war es. Und das war dann im Studium, kam das immer wieder. Ich habe immerhin 2 Staatsexamen ja gemacht, kam das alles nochmal auf. Und da sagte damals, also zum Abi sagte ein, was war klar, bei mir war es schon mit 12 Jahren klar, dass ich Jura studieren werde. Und mein absoluter Lieblingslehrer, auch der ist viel zu früh verstorben, der sagte damals, boah, Sammy, weißt du, du willst Anwalt werden, das ist super, weil dann wirst du irgendwann diktieren können und dann hast du das Thema nicht mehr, dass du Texte verfassen musst. Weil ich bei Texten sehr, also Dinge, die für mich logisch sind, auch sehr, sehr schnell eigentlich zur Finalisierung komme. Während ich im Gespräch auch super ausschweifend reden kann, aber wenn ich was zu Papier bringe, kann ich das relativ schnell auf den Punkt, dann ist es für mich klar und dann ist es durch. Und das ist natürlich schwierig. Also wahrscheinlich hätte ich ein Manuskript abgegeben für einen zugewandten Hund von 8 Seiten und dann wäre für mich alles drin gewesen, was notwendig ist, um mit dem Hund anders in Kontakt zu gehen. Also jetzt so ganz übertrieben gesagt. Und habe natürlich immer wieder Aufzeichnungen gehabt und gemacht und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt auch das dritte Buch geschrieben haben. Und es macht gerade, also es ist eine mega Freude, also auch mit jetzt auch mit der ersten Resonanz, die da drauf kommt, auch mit René da im Austausch zu sein. Das ist cool. Ja, sehr schön.
Es ist ja auch ganz frisch raus. Es ist ja gerade erst jetzt im März rausgekommen.
Ja, das war, also ich strahle, glaube ich, gerade auch, aber es ist schon echt erfreulich. Also man sitzt dann lange an einem Buch und wir sitzen an verschiedenen Orten und tauschen uns aus. Ich bin beruflich unglaublich viel unterwegs und dann ist das Ding halt fertig. Wir haben ein Fotoshooting, innerhalb von 2 Tagen haben wir also 7000 brauchbare Bilder geschossen, innerhalb von 2 Tagen mit verschiedensten Leuten in verschiedensten Konstellationen, mit der Anna Auerbach als Fotografin. Und das war wirklich mega aufwendig. Und aus den 7000 Bildern musste ich dann die passenden Bilder auch fürs Buch herausfinden, die dann passen zu den Kapiteln und zu den Abläufen und zu den Erklärungen. Ne? So. Und es ist ja ein riesiger Prozess, den hat man gar nicht, glaube ich, viele Leute gar nicht vor Augen. Also da war auch das Manuskript noch nicht ganz fertig. Also mit dem Weitblick, okay, wir brauchen noch dieses Bild für das und wir brauchen das Bild für das. Und dann ist es am Ende ja nur ein Bild und keine komplette Bildfolge immer. Und dann ist es fertig, dann wird es gesetzt und nachgesetzt und nochmal ausgetauscht und dann müssen noch die Bildunterschriften runter. Also es ist echt ein langer, langer Prozess, bis es dann endlich steht. Und wir waren fristgerecht und noch früher. Und dann dann ist klar, jetzt rückt der Veröffentlichungstermin näher. Das sollte eigentlich im April veröffentlicht werden. Aber da wir so früh fertig waren, war dann der 17. März, stand dann an. Und dann bin ich auf dem Workshop und dann kommt auf einmal vor einer Woche jemand zu mir und sagt, guck mal hier, dieses große Bestellportal, ich will es gar nicht nennen, aber wahrscheinlich das größte, die ja ursprünglich mal mit Büchern angefangen haben. Und dann sagt, guck mal hier drauf. Bestseller auf Platz 1. Und das war so, das Buch ist ja noch gar nicht draußen. Allein aufgrund der Vorbestellung. Und es war schon, also es ist schon ein ganz anderes Gefühl dann auf einmal gewesen. Okay, es interessiert sich jemand für das, was wir da geschrieben haben. Ja, also es ist zwar als Leinführigkeit überschrieben, aber es hat ja ganz viel Beziehungskomponente und es ist ein Teil, wie gehen wir miteinander auch vielleicht dann am Ende auch vor die Haustür. Aber wie gehen wir miteinander um und wer führt eigentlich wen und wie orientiert man sich an jemanden und welche Kompetenzen braucht der Mensch dafür? Also es, auch das war durchaus ein Prozess, so innerhalb von 140 Seiten irgendwie zu erklären, wie man vielleicht auch nochmal anders auf die Beziehung Mensch-Hund draufschauen kann. Dann ist auch ein anderer Aspekt noch drin. Also ich habe auch in dem Buch durchaus erklärt, was passiert denn, wenn der Hund es nicht tut. Also es geht auch um das Thema Intervention. Das gibt es bisher, glaube ich, noch nicht. Ich kenne kein Fachbuch, wo es um das Thema Intervention geht und die auch erklärt und auch an Bildern gezeigt wird, auch in Abläufen gezeigt wird, sowohl Mensch-Mensch als auch Mensch-Hund und auch Hund-Hund. Und deswegen freue ich mich gerade, wir kriegen ganz viel Feedback auch von Kolleginnen und Kollegen, von HundehalterInnen, manche auch nur, dass sie sagen, ey, die Aufmachung gefällt mir. Also wir haben an zwei super schönen Sommertagen fotografiert. Wir hatten total super Locations. Also bei einer Kollegin konnten wir dann auf dem Gelände auch teilweise shooten, weil die Sonne zu krass war, brauchten wir auf einmal dann doch eine Halle. Und da waren wir bei der Silvia Meister in Gießen und das ganze Shooting hat in Gießen stattgefunden. Und das ist einfach auch toll zu sehen, wie viele Menschen sich Zeit nehmen, um zu so einem Shooting zu kommen und mit Planung. Und dann hatten wir Welpen dabei oder im Übergang fast zu Junghund. Da kommen die Menschen hin, da muss auch dann in dem Moment müssen wir dann auch die Fotos machen, weil mit dem Welpen kannst du jetzt auch nicht, den kannst du ja nicht ewig da noch stehen lassen. Und das ist schon wahnsinnig toll. Also meine Cousine, die extra aus der Schweiz angereist ist und die Regie sozusagen gemacht hat für das Ganze. Und da werkeln dann auf einmal sehr, sehr viele Menschen zeitgleich zusammen. Ja, und und dann ist man dann echt gelöst, wenn dann auf einmal so kommt, okay, ja, das
glaube ich. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass danke. Alles so schön geklappt hat. Und das ist ja auch einfach Wahnsinn, das wissen ja auch die wenigsten, wie viel denn eigentlich hinter so einem Werk steht. Ne?
Ja, absolut.
Und wie viele Menschen dahinter stehen. Ja. Deswegen ist das schön, dass du das mal so aufzeigst. Und wo du über Fotos gesprochen hast und wie ihr das so umgesetzt habt, da habe ich mir auch vorgestellt, weil wenn man so unserem Gespräch jetzt aufmerksam gefolgt hat, dann hat man, denke ich, schon gemerkt, dass dir Details so unfassbar wichtig sind. Mhm. Ist ja auch in der Körpersprache einfach wichtig. war das eine Herausforderung, das fotografisch festzuhalten?
Also es ist dahingehend eine Herausforderung, dass ich mich gar nicht vor der Kamera mag. Das ist so.
Na gut, da muss man dann halt durch.
Da muss man dann durch. Und dann, wenn ich dann einmal abgeschaltet habe, ist mir das auch völlig wurscht. Aber immer, das ist schon so ein Anlaufprozess. Aber das meine ich mit dem Audiovisuell. Also ich kann mir unglaublich viele Dinge sehr weit vorstellen und habe eine Idee, wie ich was umsetzen will. Dann kommt aber manchmal auch eine spontane Kreativität hinzu. Also ein Bild, das war wirklich so, ey, wir waren fast durch mit dem Shooting, es war super. Und wir haben vorher so einen Roller genutzt, weil wir auch so Szenen hatten, also wo es Begegnungen gab und in verschiedener Art von Joggern, die vorbeikommen und so, also so Klassiker. Und dann stand dieser Roller die ganze Zeit da und der hat mich so angelacht. Und dann waren wir soweit durch und dann habe ich meine Hunde geholt und habe die dann an der Leine gehabt, orientiert und bin mit denen so einen großen Roller gefahren, ja. Und die sind voll orientiert. Also dieses Bild, das lacht in mir, ja, weil die Hunde sind voll orientiert, ich bin klar nach vorne ausgerichtet. Und das war so ein spontaner Moment. Und den hätte man auch vorher nicht planen können. Und es hätte auch sein können, dass dieses Bild völlig scheiße wird. Und aber das ist dann auch, wenn ihr die Hunde dann auch so ein Feedback geben zu dem, also wie war die Stimmung, wie gehen wir miteinander um und die eigenen Hunde dann in dem Moment wirklich lächeln und zu dir gucken und vielleicht auch sagen, wie bescheuert bist du denn eigentlich? Also was auch immer. Aber es sind einfach tolle Momente und davon hatten wir ganz, ganz viele. Es war echt, es waren nur zwei Tage, ne? Aber die waren unglaublich intensiv und wahnsinnig produktiv. Also nochmal an alle ein riesiges Dankeschön. Also, echt cool.
Und an alle, die uns zuhören, wenn euch das jetzt neugierig gemacht habt, ich hatte ja schon mal die Chance, in das Buch reinzugucken. Wir verlinken euch das natürlich auch in der Beschreibung der Podcast-Folge. Also schaut da gerne mal vorbei.
Ja, vielleicht sogar noch ein Stück mehr, wenn ich da noch, ich habe ja auch so ein Video gemacht zum körpersprachlichen Arbeiten, ist auch im Kosmos Verlag erschienen. Und da sieht man das Ganze auch nochmal in bewegten Bildern. Mhm. Das war im Nachgang zum zugewandten Hund entstanden. Und da sind wir auch an so einer mega, mega coolen Location. Auch da stellen Leute dann ihre Örtlichkeiten zur Verfügung. Also in Gießen war es ein Hotel bei dem zugewandten Hund und bei dem Video körpersprachlich arbeiten war es ein alter Gutshof in der Eifel, also Gut Neuwerk. Lieben Gruß auch dahin. Das ist mega. Also die tolle Leute, die sagen, klar könnt ihr das bei uns machen. Und auch da, die Budgets sind ja nicht groß, sondern die machen das dann unentgeltlich. Und da kann ich mal sagen, wenn man nett mit Menschen in Kommunikation tritt, dann gibt es unglaublich viele, die auch da was in Gang setzen. Und das kann man sich da auch in einem Video anschauen, weil da sind auch da audiovisuell, wer da bewegte Bilder braucht, wem ein Buch nicht reicht, da gibt es im Kosmos Verlag. Und da kann ich dir auch gerne nochmal so einen kleinen Link schicken, wo man zumindest einen kleinen Rabatt drauf bekommt auf das Video. Für die Interesse daran haben. Genau.
Sehr gerne. Ich habe so zum, ich sag mal so langsam, ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Mitte unseres Gespräches hinausgerutscht, aber das kam mir gar nicht so vor bisher. Ich gebe natürlich unserer Community auch immer so ein bisschen die Chance, ich kündige ja mal vorher an, wer denn so zu Gast kommt, und dann dürfen sie ein paar Fragen reinwerfen, die ich dann sehr, sehr gerne weitergebe. Hast du darauf noch Lust, dass ich dir diese Fragen jetzt weiterleite?
Ja, logisch.
Es ist tatsächlich relativ gemischt. Und auch ein bisschen tiefere Fragen.
Aber ja. Okay, ich bin gespannt.
Dann starte ich mal. Es ist sehr gemischt. Wie wichtig ist die Mimik des Menschen bei der Körpersprache?
Also ich glaube, es gibt Menschen, die können Mimik und Körpersprache durchaus trennen voneinander. Viele sind sich aber gar nicht bewusst, dass sie es gar nicht trennen können. Ich finde, dass es eine Stimmigkeit geben darf zu meinem mimischen Ausdruck und zu meiner Körperhaltung. Also sie hat Einfluss, aber ich glaube, dass der eigentliche Ausdruck vom sonstigen Körper mehr hat als nur irgendwie ein Augenkneifen oder nicht sichtbare Augen, Lippen, die gekräuselt sind. Also ich glaube, es ist viel, viel mehr, was passiert in den Schultern, im Oberkörper und dann im Nachgang auch in den Beinen. Aber es hat durchaus Einfluss, ja.
Die nächste Frage ist, was erfordert es, ein Mensch zu sein, an dem man sich gut orientieren kann?
Also es gibt sicher noch ergänzende Faktoren. Also wenn man es nur mal im Körper sieht, da ist jemand, der hat eine Idee von dem, was er da tut, der ist überlegt, der drückt sich, der nimmt den anderen auch mit. Also ich finde, Kompetenz hat ja ganz viel damit zu tun. Weiß ich, was ich tun will, kann ich jemand anders das Ganze auch vermitteln. Es gibt aber auch Menschen, die vielleicht sogar bewegungseingeschränkt sind und trotzdem eine extreme Kompetenz auch auf Hunde ausstrahlen. Also das eine schließt nicht immer das andere aus. Ich kenne Menschen, die eine wahnsinnige Ausstrahlung haben und alle hängen an denen. Und sowohl Mensch als auch Hunde, die dann dranhängen. Und es gibt Menschen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben und trainieren, aber es niemals authentisch rüberbringen können und dann vielleicht nicht ernst genommen werden. Also Kompetenz kann man ein Stück erlernen, also über auch vor allen Dingen körpersprachliche Schulungen, aber am Ende muss auch daraus ein Gefühl entstehen. Also grob gesagt, aus einer Veränderung der äußeren Haltung kann auch eine Veränderung der inneren Haltung entstehen. Und das nehmen Hunde wahr. Also man kann gewisse Sachen trainieren, aber man darf am Ende nicht immer in der Anstrengung sein, um sich möglicherweise dann auch eine Kompetenz anzueignen, sondern es muss nachher eine Lockerheit entstehen. Und das erfordert manchmal Training.
Würdest du sagen, dass das auch viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun hat?
Ich glaube, man muss manchmal eine Erfahrung machen, dass man auch eine Selbstwirksamkeit hat. Also und damit kann ich ja dann auch auf einmal ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und wenn ich auf einmal merke, dass ich mich stabil hinstelle, mich aufrichte, also das ist jetzt in der Erklärung schwierig, aber den Mund schließe und nur durch die Nase einatme, dann werde ich merken, mein Zwerchfell weitet sich, mein Oberkörper richtet sich aus und mein Gegenüber nimmt mich auf einmal ganz anders wahr. Dann ist das ja eine wahnsinnige Erfahrung. Und das erlebe ich ganz häufig in den Workshops. Also du erklärst den Menschen, wie sie den Körper aufrichten können, ne? Hüftgelenks weit stehen können, Atmung verändern. Und auf einmal guckt der Hund nach oben, weil der Mensch eine große Präsenz hat. Und alleine das, krass, also was das für eine Wirkung haben kann. Dann kann das so der erste Einstieg sein. Das ist aber erstmal nur eine Momentaufnahme. Und aus einer Momentaufnahme kann ich ja mehr rausziehen, wenn ich ein Stück dranbleibe. Wenn ich auf einmal merke, oh krass, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken, wie ich atme, sondern ich atme durch die Nase ein, automatisch richte ich mich ein Stück aus und wenn ich meinen Hund namentlich anspreche, atme ich aus. Ne? Ein, aus. Und auf einmal habe ich alleine über die Veränderung meiner Atmung, mit der ich mich vielleicht auch erstmal beschäftige, einen anderen Ausdruck. Und dann läuft auf einmal was mit dem Hund. Und wenn der Hund mich in Situationen visualisieren kann und meine Fähigkeiten wahrnimmt, dann entsteht vielleicht auch bei mir ein Selbstwertgefühl. Ja.
Das klingt ja manchmal einfacher, als es letztendlich umzusetzen.
Aber absolut. Also damit, also wenn ich sowas sage, meine ich das gar nicht so, ach, machst du mal und dann wirst du es gut. Aber manchmal braucht
sich
man
drauf einzulassen.
Ja, und das tut ja auch mal gut. Und wenn ich da hinkomme, dass es nicht so ist. Also wir werden nicht alle Menschen dazu bringen, selbstbewusst aufzutreten, stabil zu sein, eine wahnsinnige Kompetenz zu haben, und sie können trotzdem ein unglaublich tolles Leben mit einem Hund führen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, selbst Worst-Case-Szenarien abzusichern, von Maulkorb über Leine, Halsband, Geschirr. Oder ihr habt das Glück, dass du ein großes Gelände hast und da kann dein Hund auch seinen natürlichen Sachen nachkommen. Also es gibt so ein großes Spektrum. Und wir werden nicht jeden Menschen zu einem kompetenten Menschen machen können. Aber wir können dazu beitragen, dass es in gewissen Situationen auf einmal was miteinander entstehen kann. Und wir werden nicht alle Themen angreifen können, und schon gar nicht, wenn man die Befugnis nicht dazu hat. Dann bin ich nicht in psychologischen Themen drin, sondern bin gut vernetzt und sage, du, da kannst du für dich selber nochmal rangehen. Wenn alles so einfach wäre, ich würde es eben gönnen, ich würde gerne sagen, hier Feenstaub, das geht nicht. Aber trotzdem sind einige Sachen auch ein Stück trainierbar. Und es entsteht auf einmal was. Also wenn ich auf einmal merke, dass ich wahrgenommen werde, ohne dass ich erst aufstampfen muss, es sind nicht immer die großen Dinge, sondern erstmal die kleinen Dinge, die plötzlich große Dinge bewirken. Also die kleinen Veränderungen, die großen Dinge bewirken.
Man muss es nicht, aber man kann, wenn man möchte.
Ja, ganz wichtig. Also und es kann auch sein, dass man es nicht sofort macht und der Zeitraum irgendwann ist und vielleicht auch nie ist. Also wir tragen alle so viele Fähigkeiten in uns, aber ob sie rauskommen können, hängt ja von meiner bisherigen Lebenserfahrung und meinen bisherigen Kenntnissen dazu ab. Und manche Prozesse brauchen aber wir können Impulse geben, wie man nochmal draufschauen kann, wie man es ergänzen kann, aber ich werde keine Menschen verändern und ich werde auch am Ende keine Hunde verändern. Ich kann dazu beitragen, dass es Skalierungen gibt, dass es Verschiebungen gibt, dass man sich irgendwann mal ein Stück zutraut und dann vielleicht auch nochmal ein Stück zurückgeht. Oder sagt, nee, ich werde es nie authentisch rüberbringen. Das ist total legitim. Damit ist nicht alles hinüber. Im Gegenteil. Also sind gerade die Momente, wo man auch eingesteht, das bin ich nicht oder das kann ich nicht, sind häufig viel, viel wichtiger als, der hat aber gesagt, ich muss. Weil das ist nicht zielführend.
Das ist ja, finde ich, auch so wichtig, das gehört für mich auch so zu diesen beruflichen Grenzen so mit dazu, ne, wo du es auch gesagt hast, wir hatten ja gerade ein großes Symposium, wo wir uns auch den menschlichen Emotionen gewidmet haben, hatten da sehr, sehr viele Psychologe und Psychotherapeutinnen mit dabei, die da gezeigt haben, wie vielschichtig das Thema ist.
Das ist wahnsinnig.
Und, also, das war für mich auch eine echt große Erfahrung.
Ja, und auch wie sensibel man damit umgehen muss. Und es hat schon einen Grund, warum ein Studium super lange ist und dann auch nochmal die eigentliche therapeutische Ausbildung, egal in welche Richtung, ob nun Verhalten oder gar tiefenpsychologisch und was alles noch dazwischen ist. Und das ist wahnsinnig komplex und trotzdem auch manchmal sehr dogmatisch. Auch da merke ich ja immer mehr so in dem Therapeutinnenumfeld, dass viele natürlich auch Aufweichungen vornehmen, auch bewusst, also die gar nicht mehr ganz klassisch in der einen wie in die andere Richtung aufgestellt sind. Aber da hilft halt manchmal, also meine Arbeit ist nicht psychologisch, also da würde ich mir was anmaßen, von dem ich durchaus auch Ahnung habe, aber das ist mein privates Interesse, aber nicht meine berufliche Kernkompetenz. Also da muss man sehr, sehr sorgsam mit umgehen. Und es kann aber passieren, dass Hunde Themen aufmachen, also dass der Hund das Thema aufmacht. Ich darf es nicht aus meinem Berufsbild heraus, also das finde ich fatal, sondern da muss man sehr, sehr besonnen und zurückhaltend sein. Und trotzdem muss man natürlich Kenntnisse über gewisse Krankheitsbilder, Störungsbilder haben, um an gewissen Punkten auch sagen zu können, hier hört übrigens Cut meine Kompetenz auf.
Ja.
Und da reden wir jetzt gerade nicht mehr über Hundetraining und genau. Da kenne ich Menschen, die das begleiten können. Aber ich gebe es ihnen die Option, ich kann keinem sagen, du musst jetzt zu jemandem gehen.
Das ist auch ein unfassbar schwieriger Punkt.
Ein ganz
großes Thema. Ja. Und es ist ja auch häufig ein Punkt, womit viele HundetrainerInnen selbst auch so durchaus überfordert sind. Ne? Gerade viele junge TrainerInnen die dann mit den Emotionen des Menschen erstmal ihre Wege finden müssen, da zurechtzukommen und das einzuschätzen zu können.
Und ohne mit den mal auf die eigenen Themen geschaut zu haben. Also viele Menschen scheuen ja auch selber, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und meinen dann aber mit anderen über ihre Themen sprechen zu können. Also man muss ja alleine, also neben der umfangreichen Ausbildung einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten, haben die ja auch Verpflichtungen, also sich zu supervisionieren, regelmäßige Zusammenkünfte, Fortbildungspunkte zu sammeln, immer und immer wieder in verschiedenen Konstellationen, immer wieder in die eigenen therapeutischen Maßnahmen zu gehen, bis sie erstmal überhaupt zugelassen sind, haben sie ja schon vieles durchlaufen. Das kann kein Crashkurs sein, mal eben so. Trotzdem darf man bei einigen, also man darf auch nicht sofort zurückschrecken, gut, das könnte was, also manche Sachen muss man sich auch mal, man hört sich einen Teil an und dann muss man auch gucken, okay, reden wir jetzt hier noch über das, was ich begleiten kann, und reden wir überhaupt noch über das Thema Hund, oder sind wir dann auf einmal nur noch bei menschlichen Themen, genau, die man dann auch super gut begleiten mit einem Therapeuten auch das Hundetraining gestalten kann. Aber auch da, das wünsche ich mir bei insgesamt im Hundetraining, auch mal zu sagen, also unabhängig jetzt von, was könnte der Mensch für ein Bild mitbringen, aber auch auf den Hund bezogen, da habe ich die Kompetenz nicht, oder ich fühle mich gerade damit echt, bin an einem Punkt, wo ich einfach auch nicht weiter weiß oder es gar nicht kann, dann doktere ich nicht rum. Also dann habe ich im besten Fall ein gutes Netzwerk, eine Kollegin oder einen Kollegen, wo es eh sinnvoll ist, dass man welche hat in seinem direkten Umfeld, wo man auch mal einen Kontakt aufnimmt und sagt, du, bei mir zeigt der Hund nichts mehr, ich muss, lass uns doch mal kurz schließen, kannst du nicht mal gucken, und kannst, ne, also nochmal, ich brauche nochmal einen zweiten Blick oder einen dritten Blick drauf. Und das muss nicht jemand aus der eigenen Hundeschule sein. Das ist ja mein Appell immer wieder, was ich ja in meinen TrainerInnen-Workshops ja auch habe. Also da ist unglaublich viel kollegialer Austausch drin und da bilden sich auch Lerngruppen plötzlich und so weiter. Dass das viel, viel mehr passiert. Also ich glaube, die guten Sachen werden viel zu wenig benannt. Die gibt es nämlich häufig und es gibt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die wunderbar miteinander arbeiten, die super gut im Austausch sind. Aber wie es so häufig heißt, die gut im Austausch sind, die verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll mit Sachen umgehen, sowohl auf diese therapeutischen Geschichten als auch im eigentlichen Hundetraining. Die sind jetzt nicht die sich immer rausstellen und sagen, also wir sind super gut im Austausch. Da, wo es schlecht läuft, da, wo vermeintlich immer der Gedanke der Konkurrenz oder wie auch immer ist mit BewerberInnen.
Das ist ja auch was man, glaube ich, auch echt lernen muss.
Ja, das muss man vielleicht sogar verpflichten.
Zum einen seine eigenen Grenzen erkennen und dann natürlich auch in den Austausch zu gehen.
Also ich bin ja ganz klar, das anzunehmen. Ich bin ja ganz klar dafür, dass es durchaus auch Auflagen im Rahmen von Paragraph 11 geben dürfte. Nicht nur die Fortbildungsverpflichtungen, die haben ja leider nicht alle, aber im Grundsatz müssen die drin sein. Aber eben auch supervisionieren. Also auch mit Menschen, die verpflichtend, die bei mir im Kreis sind, mit denen muss ich mich zusammenfinden. Und selbst wenn sie eine ganz, ganz andere Idee haben und ihre Idee dürfen sie haben, aber dass ein Austausch stattfindet. Wir reden miteinander und nicht übereinander. Das wäre schon eine coole Sache. Also wenn das ein Stück mitverpflichtender wäre für das Berufsbild, das ja immer noch nicht klar definiert ist und auch noch immer nicht verankert ist, sind das alles so wichtige Punkte? Also was gehört denn eigentlich überhaupt alles zu unserem Berufsbild? Also ein bisschen mehr als Grundkenntnisse zur Psychologie auf jeden Fall. Und zwar nicht nur auf den Hund, sondern auch auf den Menschen bezogen. Pädagogische
Hauptsächlich
Ansätze
liegt ja aktuell in den meisten Ausbildungen der Fokus insbesondere natürlich auf der Beratung, aber das ist natürlich durchaus was sehr anderes.
Oder auch nicht. Also ich kenne auch viele, da liegt sie nicht auf Fokus auf der Beratung, sondern da liegt sie immer noch nur bei den Lerntheorien und damit ist alles durch. Also es ist halt viel, viel mehr, ne? Und es ist Pädagogik, es ist Didaktik und es ist Psychologie, aber eben nur zum Verständnis und nicht nur um nachher falsch in die Beratung
wichtig,
zu gehen.
Genau.
Und deswegen ist es, ne, also wir reden einfach über ein Berufsbild, was leider immer noch keine Anerkennung hat, aber das so ein breites Arbeitsspektrum bietet. Und trotzdem kann ich ja am Ende hinkommen und sagen, Also das bin ich nicht. Also ich kann Gruppen gut führen, ich kann ein super gutes Training leiten, aber ich kann keine Beratung oder ich kann kein Einzelgespräch und kein Erstgespräch führen und ich kann auch nicht mit Menschen Stück für Stück systematisch arbeiten. Dann ist das doch eine super gute Erkenntnis. Und das würde ich mir halt ganz häufig wünschen, also nicht sich alles zuzutrauen. Ja. Und wenn es nur der Hundetyp ist, den ich mir nicht zutraue, weil es nicht mein Hundetyp ist, der spricht mich nicht an, bei dem kann ich nicht so gut lesen, wie er ist, dann finde ich das total cool. Ich finde es super, wenn Leute total ehrlich sind und einen guten Kontakt herstellen können und sagen, aber ich kenne da jemanden, der macht da echt viel in dem Bereich und guck dir den doch mal an.
Ich bin auch persönlich der Überzeugung, dass man aus solchen Erkenntnissen auch selbst nur lernen und wachsen kann, wenn man möchte, aber man kann natürlich dann auch immer die Option, es etwas weiterzugeben. Ne?
Ja, ich finde, damit zeigt sich ja durchaus auch eine Stärke, zu sagen, ich komm hier nicht weiter, also selbst wenn ich mich reindenke.
Unbedingt.
Und am Ende geht es um den Menschen und um den Hund und oder um die Hunde, wenn es dann mehrere sind. Das ist übergelagert von meinem eigenen Narzissmus oder so. Also, darf nicht sein. Ja.
Ding dong, ding dong. Kleine Pause aus dem Schnitt für eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Gleich geht's aber weiter mit dem Interview. Ich spreche hier mit Sammy über unser Symposium Menschliche Emotionen im Hundetraining, zu dem ihr auch heute noch Zugang bekommen könnt, denn alle Aufzeichnungen sind bei uns im Clever Dog Campus buchbar. Das klingt für dich interessant? Den Link gibt es in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder schau direkt unter cleverdogcampus.de/emotion vorbei. Und apropos Symposium, habt ihr es schon mitbekommen? Bald geht es in die dritte Runde. Und dieses Mal dreht sich in Hund-Fleisch-Fakten alles um die hündische Ernährung. Denn ob trocken, frisch oder aus der Dose, ob Rindziege oder Strauß, Fleisch steht im Mittelpunkt vieler Futterkonzepte. Doch wo kommt das Fleisch eigentlich her? Wie steht es um Transparenz in der Produktion? Was bedeutet natürlich, artgerecht und in Lebensmittelqualität? Sind tierische Nebenprodukte wirklich etwas Schlechtes? Auf welche Aussagen können wir uns verlassen? Und was wollen uns ausgeklügelte Marketingstrategien glauben lassen? Brauchen unsere Hunde überhaupt Fleisch? Und wie steht es um Nachhaltigkeit und Tierwohl? Fragen, die sich viele, viele Hundemenschen stellen, die brandaktuell sind und die es wert sind, mal ganz, ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und genau das machen wir. Mit 6 ExpertInnen aus Tiermedizin, Ernährungsberatung, Agrarwissenschaften, Evolutionsbiologie, Soziologie und Ethik beleuchten wir gemeinsam in unserem interdisziplinären Symposium wissenschaftlich fundiert, kritisch und praxisnah komplexe Hintergründe, Zusammenhänge und aktuelle Entwicklung rund um Fleisch in der Hundeernährung. Ein sehr, sehr diverses Symposium, das sich sowohl an Profis aus der Hundeernährungsberatung als auch an alle interessierten Hundemenschen richtet. Wenn das spannend für dich klingt, dann schau mal vorbei unter cleverdogcampus.de/Fleisch. Hier bekommst du alle weiteren Informationen. Den Link gibt es natürlich auch in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge. cleverdogcampus.de/Fleisch. Und jetzt geht's weiter mit Sammy.
Jetzt sind wir von den Fragen abgekommen, ne?
Wir sind von den Fragen abgekommen. Ich gucke hier schon immer so mit einem Auge auf die Fragen drauf, was denn jetzt als nächstes da anknüpfen könnte, weil wir sind ja schon wieder sehr, sehr deep reingerutscht. Vielleicht als nächstes diese Frage hier. Die Hundebubble ist ja nicht immer mit allem einverstanden, was man so macht. Wie gehst du mit Kritik um?
Ich hab gelernt, Dinge vielleicht nochmal differenzierter zu sehen. Also ich kann mit fachlicher Kritik, so sie denn kommt, kann ich total gut umgehen. Mit emotionalem Meinungsauswurf tue ich mich sehr schwer. Ich würde manchmal mir wünschen, wenn es Kritiken gibt, dass sie persönlich gehen und nicht erstmal versucht werden, über eine Stimmung und Meinungsmache sich Dritte ins Boot zu holen, die aber nur auf die Stimmung und Meinungsmache gehen und nicht auf den eigentlich fachlichen Kern. Und das habe ich so für mich so ein bisschen ich glaube auch so im gerade wenn man Bücher schreibt oder ein bisschen häufiger in der Öffentlichkeit vielleicht auch wahrgenommen wird, dann gibt es natürlich Menschen, die andere Sichtweisen auf Dinge haben. Und da habe ich für mich, gerade mit dem zugewandten Hund, da gab es mal so einen Punkt, da habe ich gedacht, warum hast du eigentlich dieses Buch geschrieben? Weil eigentlich warst du doch in deiner Bubble, mit der du, wo du so unterwegs warst, total entspannt. Also du musstest dich gar nicht mit anderen Menschen austauschen. Und da habe ich gemerkt, doch, es ist wichtig, sich auszutauschen, immer mal wieder, also darüber ja auch eine Selbstreflexion herstellen zu können. Und dann habe ich aber gelernt, auch drauf zu schauen. Also was will derjenige denn mitteilen? Also will der gerade nur sich selber irgendwie gut darstellen oder seine Fähigkeiten einbringen oder will er sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen? Und das hatte ich dann einmal in so einem Forum, da habe ich sowas erlebt, da sagte er, ach, was er da behauptet. Also ich habe neben Bezüge durchaus auch zu Wölfen, zur Natürlichkeit und so weiter. Und dann, ach, wir haben doch Haushunde, da kannst du ja nicht mehr auf den Wolf beziehen. Andere sagten aber, brachten die Kritik anders herum. Also das ist so spannend. Also wie setzt man sich damit auseinander aus? Und woher holt er das überhaupt, dass Hunde eine Gemeinschaft bilden und nah beieinander sind? Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, die Kritik, die da aufkam, natürlich mit dem, was René und ich auch als Vorarbeit für unsere Bücher geleistet haben. Also ich habe ja kein wissenschaftliches Buch geschrieben. Ich habe aber gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. In meiner Juristenausbildung natürlich eher so, ne, was sagen die einzelnen Meinungen, herrschende Meinung, Mindermeinung und was ist die Conclusion daraus? Also, aber ich habe es gelernt, wie man es aufbaut und welche Recherche man im Vorfeld betreibt. Und die konnte ich natürlich nicht alle in ein Ratgeberbuch hineinbringen, aber die waren ja alle da. Und dann bin ich darauf eingestiegen, habe gesagt, okay, gar kein Problem, ich benenne euch die Fundstellen. Und zwar zu den und den Themen, exakt die Seiten von Dorit. Und wenn man nicht ganz so viel deutschsprachige Literatur, habe dann die deutsche und habe noch eine englische dazu genommen. Und es wirklich dezidiert, also auf die Frage oder das, was so vorgeworfen wurde, habe ich es nochmal ergänzend reingebracht. Und erstaunlicherweise, die es so aufgebracht haben, polemisch aufgebracht haben, da war es sofort im Keim erstickt, da war gar keine Diskussion mehr. Und andere, die sich auch gewundert hatten über diese Kritik, haben sich total herzlich bedankt. Boah, was für eine Mühe, dass du jetzt das nochmal aufdröselst und nochmal darstellst. Und da habe ich sehr klar gemerkt, also wer will eigentlich nur irgendwas raushauen und wer möchte sich wirklich am Ende mit dir fachlich auseinandersetzen? Und das, ich finde ein fachliches Miteinander auseinandersetzen super und es kann auch mal ganz kurz in die Emotion gehen, aber es darf die Fachlichkeit nicht dahinter verloren gehen. Und man muss sich immer wieder auf so einen Nenner runterbringen, manchmal ja alleine über das Abstimmen von Vokabular, also wo der eine einen Ausdruck ganz anders verwendet als jemand anders. Und das kenne ich aber auch in der Juristerei, also auch da gibt's immer wieder Auslegungsgeschichten. Und da muss man immer wieder so einen kurzen Stopp reinbringen und sagen, okay, worüber reden wir denn gerade? Also was meinst du damit? Was verstehst du darunter? Und was verstehe ich darunter? Und wo können wir jetzt mit dem Vokabular eine Gleichheit finden? Und es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen. Also es darf nie sein. Es darf auch in einer Diskussion gerne jeder seinen Standpunkt auch weiter beibehalten. Aber man darf sich auch den anderen mal anhören und nicht von vornherein sagen, das tut man nicht. Und also das ist so, habe ich ja eingangs auch gesagt, so ging meine ganze Hundereise los, als mir jemand sagte, das machen wir so und ich gefragt habe, ja, aber erklär es, warum? Also ich will es nachvollziehen können und da keine Erklärung kam, ging meine Reise weiter. Also die begann mal irgendwie mit 50 Kilometern oder 5, nächste Hundeschule, 50, 100 und dann waren es dann irgendwann 500 Kilometer. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wie geht man mit Kritik um? Und ich finde, kann so konstruktiv sein. Also ich lerne bei jedem Workshop dazu. Also ich stelle mich nicht hin und sage, so wie ich es mache, ist es, natürlich bin ich also überzeugt von dem, was ich tue und ich kann es auch belegen und ich kann Bewegungen erklären. Also wenn man wirklich drauf schaut, sind sie unstreitig. Also und die sind im Sport wiederzufinden, die sind auch erklärbar, sogar aus der traditionellen chinesischen Medizin, also in ganz weiten Ursprüngen, Jahrtausende zurück. Also warum trainieren Menschen ganz, ganz hart, dass sie sich eher aus der Hüfte bewegen, dass der Oberkörper nicht sichtbar ist? Naja, in der Kampfkunst will ich nicht, dass mein Gegner sieht, wie ich mich bewege. Also trainieren Menschen hart, dass man nicht sieht, wie der Körper sich bewegt. Also ist ja die eigentliche Natürlichkeit, dass der Oberkörper sich bewegt. Also da sind ganz klare Strukturen, die kann man nachvollziehen. Und wenn dann noch jemand um die Ecke kommt und sagt, nee, also das macht er nicht richtig, dann kann ich sagen, okay, bleib bei deiner Meinung, gar kein Problem. Ich bin kein Missionar und ich möchte keinen überzeugen. Ich möchte lediglich dazu beitragen, dass Hunde uns vielleicht ernster nehmen, ohne dass wir ernst über eine Ernsthaftigkeit gehen müssen.
Das ist schön. Du hast ja gerade über deine Bücher gesprochen und über die geschriebenen Werke. Da hat man ja auch noch eine Herausforderung, sich Wissen auch einfach entwickelt, ne? Und gerade im Hundebereich, je nach Fachrichtung, das kennen wir ja auch aus unserer wissenschaftskommunikativen Tätigkeit und fachjournalistischen Tätigkeit, dass sich auch viel durchaus verändert und Hundewissenschaften, die Kynologie ist sowas, was sich so rasend entwickelt hat, auch in den letzten Jahrzehnten, ne, und immer noch tut. Wir wissen vieles einfach noch nicht, vieles verändert sich, viele Erkenntnisse kommen auch neu hinzu und das ist natürlich auch durchaus immer eine Herausforderung und das ist vielleicht manchen Menschen auch nicht immer so bewusst.
Naja, wir haben ja kaum Forschungsgelder. Also ich meine, da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt und dann, ja, es entsteht Forschung und es passiert was, aber das ist natürlich immer nur so ein ganz kleiner Ausschnitt und gerade das, was einen vielleicht gerade selber bewegt und wo man dann noch jemanden überzeugen kann, dass es vielleicht auch noch mehrere Menschen überzeugen kann. Ich bin gespannt. Also ich sehe gerade oder höre gerade über viele Freunde, die auch mal oder in Forschung sind oder waren. Es wird überall gerade eingestellt. Also ich meine, was passiert gerade in den USA? Also ne, da, wo man eigentlich noch immer viele Forschungsgelder hatte, da wissen viele gar nicht, ob sie weiterforschen dürfen, ob sie im Land bleiben dürfen. Mhm. Also so spannend, wie es wäre, viel Dinge zu bewegen, ist es halt auch nicht so einfach und vor allen Dingen nicht in der Kombination Mensch-Hund. Also wir können ja nicht nur unter Laborbedingungen, sondern wir haben so viele Faktoren. Deswegen finde ich an vielen Stellen auch gar nicht so leicht, also alleine zu überlegen, wie kann ich das vielleicht auch nochmal ein Stück weiter unter die Lupe nehmen. Also wie kann ich noch mehr über den Hund erfahren, wie kann ich über die Interaktion erfahren. Ich habe ja was Spannendes gemacht, weil es auch noch nicht da war, oder noch nicht so, gibt es noch keine Forschung zu, aber es ist trotzdem ein spannendes Projekt. Ich mache eine Kooperationsübung und habe für den zugewandten Hund habe ich einen weißen Schäferhund gebraucht, weil ich etwas darstellen wollte. Eine Feststellung ist, der Hund sieht einen Konflikt, der richtet den Blick zum Konflikt, der Mensch steht dahinter. Und das siehst du halt bei Hunden bei Stehohren. Der hat den Blick voll nach vorne gerichtet und dann fängt der Stück für Stück an, sein Ohr, eines der Ohren, wie bei einem Pferd, das eines der Ohren nach hinten zu öffnen, wartet sozusagen darauf, dass der Mensch was verbalisiert, vokalisiert an der Stelle. Der Mensch tut es nicht. Also der Blick ist immer noch nach vorne gerichtet. Das Ohr hat sich schon einmal komplett fast nach hinten geöffnet. Voll gut festgehalten in der Video, in der Fotofolge. Und dann nimmt er seinen Blick nach hinten, also dreht den Kopf komplett, schaut den Menschen an und dann spricht der Mensch erst seinen Hund an, visualisiert, körpersprachlich und geht dann gemeinsam auch mit ihm in dem Fall zum Futter. Das ist so eine geile, also es ist einfach, ich find's, du kannst dem Hund beim Denken zuschauen, das ist brillant, ist aber bisher noch nie weiter beschrieben worden, ist aber ein total spannendes Projekt, weil das kannst du selbst bei hängenden Ohren sehen, wie die Ohrwurzel sich bewegt. Das ist spannend. Und wenn der Hund aber das Ganze einmal so ein bisschen besser durchschaut, dann geht das so schnell. Also wir haben das gleiche versucht zu fotografieren mit einem Mali, der in der super, super, super Abfolge konnte man das sehen, dass der genau das Ohr auch geöffnet hat, aber als er das Ohr öffnete, schoss schon der Kopf rum. Also es hatte halt so eine Geschwindigkeit, dass es kaum festzuhalten ist. Und was aber ein ganz spannender Aspekt ist, also wir haben jemanden, den wir vielleicht sogar über Jahrzehnte genetisch dazu gebracht haben, dass sie immer den Blick irgendwo hinrichten und trotzdem mit dem Ohr, mit uns voll in der Kommunikation sind. So eine Ohrenposition zum Thema Kommunikation, spezienübergreifend, gibt es bisher nicht. Na, es gibt natürlich die Ohrenstellungen im Rahmen von Aggressionsverhalten, Demutsverhalten und so weiter. Aber in der Kommunikation auf den Menschen bezogen ist das brillant. Einer anderen Spezies gegenüber, der hält trotzdem den Blick nach vorne, öffnet das Ohr und wenn da aber nichts kommt, ist der selbstständig in der Lage, den Blick nach hinten zu öffnen. Das ist mega. So, da könnt, also das ist ja alltagstauglich, wenn man über Forschung spricht, ne? Da kann man sagen, wow, okay, da kann man ja ganz viel rausziehen. Also, was da alles passiert, also das ist ja ein riesiger Prozess, ne? Also Und so, sowas macht halt Spaß, wenn du dann in der Praxis auf einmal merkst, dass der Hund dann auf den Rückschluss kommt, okay, da ist ein Konflikt, ich öffne direkt den Kopf und gucke den Menschen an. Also ich gehe gar nicht nur noch über das Ohr und hoffe, dass der mir was sagt, sondern ich gehe erstmal in die Kommunikation mit dem Menschen. Ne? Das ist erstmal ein interaktiver Moment und dann kommt da eine Kommunikation raus. Ne? Ob es dann, das ist immer die große Frage, was im Forschungsprojekt auch super spannend wäre, ist das, was er dann zeigt, Kooperationsverhalten? Ja, oder bin ich dann als Mensch nur Mittel zum Zweck? Also wäre eine weitere Stufe. Ne? Also wenn er sich zu mir umdreht und bei mir anfragt, wie wir damit umgehen können, könnte das ja durchaus eine kooperative Anfrage sein. Also wie verhalten wir uns denn jetzt? Es könnte aber auch sein, dass es einfach nur ein Belohnungsaufschub ist und der Hund an der Stelle sagt, ja, wenn ich über dich an das Futter komme, ist auch okay, dann gucke ich auch mal nach hinten. Also, na, wir werden nie in den Kopf reinschauen können, wir können den nie befragen, was er wirklich denkt, aber wir können natürlich über solche Sachen plötzlich nochmal was erfahren über den Hund. Also, wie zeigen sie wann welches Verhalten und ob sie auch dem Hund gegenüber, mit dem sie in der Gemeinschaft leben, an der Stelle zum Beispiel vergleichend, ob sie das Ohr öffnen würden. Oder ob sie an der Stelle einfach gucken würden, was der andere Hund macht. Also, ne, ist es nur auf den Menschen dann bezogen oder ist es auch auf das Innerartliche, mit dem er zusammenlebt, mit dem er sonst auch gerne was macht, ob er dann an der Stelle bei dem nachfragen würde?
Ja. Also ich glaube, du wärst auch ein guter Verhaltensbiologe geworden.
Ja, ich glaube schon. Aber das muss ich jetzt. Wir hatten ein 30-jähriges Abiturtreffen im November letzten Jahres. Und da saß unter anderem, also wir saßen häufig nebeneinander, aber eine alte Klassenkameradin, mit der ich keinen Kontakt sonst mehr hatte, aber wir saßen nebeneinander, die so, du wirst lachen, also wir haben irgendwann drüber gesprochen, da habe ich nochmal irgendwelche Bio-Blätter von dir gefunden, weil du hast keinen Ordner für Bio und hast mir immer deine Bio-Blätter mitgegeben, damit du, wenn du wieder mal in der Stunde bist, dass du die hast. So, und die hatte sie noch. Also das war nicht meins. Also ich bin, das merke ich immer wieder, ich bin ein ganz guter Beobachter und könnte, glaube ich, für so eine Forschungsgruppe ganz viel in den Austausch gehen. So, sowas finde ich super. So Impulse geben und dann zu sagen, hey, da siehst du es doch und also den praktischen Anteil dazu bringen. Aber ich, wäre nicht das, wo es bei mir intrinsisch hochgeht und ich sage, wow, das will ich machen.
Ich muss jetzt aber ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt sagen muss, jetzt passt die letzte Frage, die ich noch hier auf dem Zettel habe, tatsächlich ganz gut. Nämlich die Frage lautet, wo siehst du dich in 10 Jahren? Nicht in 5, in 10 wurde gefragt.
Oh, wow, das ist ein langer Zeitraum. Also ich sehe mich in 10 Jahren. Ach, es gibt viele Bilder, wo ich mich sehen könnte. Ich glaube, das wäre so ein Zeitpunkt, wo unsere Kinder in so einem Alter sind, wo sie nicht mehr zwingend auf die wiederkehrende Präsenz von uns Eltern vielleicht auch keinen Wert mehr legen. Also, und da könnte ich mir schon vorstellen, meine Frau ist ja Osteopathin und Schwerpunkt Frauenheilkunde, dass wir, das haben wir irgendwann auch mal so rumgesponnen, dass wir gemeinsam auf Seminartour sind. Auch da gibt es ganz viele Pläne, wie man auch Yoga-Sachen mit Achtsamkeit und Hundetraining zusammenbringen kann. Da könnten wir uns beide gut vorstellen, dass wir mit einem Wohnmobil unterwegs sind, Hunde dabei haben und Seminare unterschiedlichster Art geben und dann so von einem Ort zum anderen reisen. Im Moment ist es ja immer so, dass die Familie viel hier in Köln ist und ich dann von hier aus an viele, viele Orte fahre. Also da könnte ich mich so in 10 Jahren sehen, vielleicht auch schon in 5. Sind die Kinder noch zu jung. Also in 10, ja, könnte ich mich gut sehen, dass es auch immer noch Reisetätigkeit ist, aber dann gemeinsam und nochmal vielleicht den einen oder anderen anderen Einschlag noch bekommt in meiner Arbeit. Also ich mache ja auch, wir haben vielleicht gerade auch gehört, ich mache auch Artentechnik-Sachen und mal schauen, wo es mich so hinbringt und wie man Dinge, also mich interessieren immer Dinge, wie man sie zusammenbringen kann, wo passt was. So ist ja vielleicht auch meine Arbeit entstanden. Also hat irgendjemand entdeckt, dass ich mich vielleicht ganz gut bewegen kann und Bewegung erklären kann. Daraus ist mehr im Hundetraining geworden und vielleicht entsteht noch mehr und ja.
Ja, schauen wir mal. Schön. Aber der Hundewelt möchtest du schon noch erhalten.
Ja, mir macht es Spaß. Also ich treffe unglaublich tolle Menschen mit ihren Hunden oder Hunde mit ihren Menschen. Und das fasziniert mich nach wie vor. Ich glaube, sonst könnte ich das auch gar nicht so auf mich nehmen. Also ich entbehre ja auch Zeit und meine Familie gibt mir Zeit, die Sachen auch machen zu können. Meine Frau ist teilweise alleinerziehend und selber auch noch selbstständig. Also wir haben eine wahnsinnige Struktur auch in dem, wie können wir Sachen machen. Und wenn mir meine Arbeit nicht so einen Spaß machen würde, dann würde ich sie nicht tun. Und genau. Und ich sehe das dann immer so, ich fahre zwar viel, aber dadurch müssen viele Menschen nicht mehr ganz so weit fahren. Also trotzdem haben sie, selbst wenn ich in München bin, haben Leute Anreisen zwischen mal eben ums Eck und 700 Kilometer, weil das trotzdem der nächste Seminarort für sie ist. Oder. Also dadurch findet man so eine Quersumme. Also es wird dann weniger gefahren. Und in der Hundebereich wird ja, leider muss ja fast alles mit dem Auto gemacht werden. Also an die schönsten Seminarorte kommt man selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, leider.
Ja, schön. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dafür, dass du uns durchaus auch sehr persönliche Einblicke in dein Leben und deine Gedanken und deine Vorstellung rund um das Leben und Interagieren und Kommunizieren mit Hunden gegeben hast. Es war mir eine Freude. Es ist mir gar nicht so vorgekommen, dass wir hier schon 1:40 gequatscht haben.
Mir auch Wahnsinn. Nicht. Ja, ja, vielen Dank, dass du mir dass du mich eingeladen hast und ja auch spannende Fragen gestellt hast oder mich dazu gebracht hast, aus Fragen dann auch noch mehr zu beantworten. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. So soll es sein.
Ja, cool.
Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Es ist ja schon recht spät, wo wir hier gerade aufnehmen.
Ja.
Und ja, vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder.
Ja, es würde mich freuen. Vielleicht auf dem Workshop oder sonst noch mal zum Gespräch. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Ja, ihr Lieben, auch euch vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr mehr über Sammy erfahren wollt, mal einen Blick in seine Bücher werfen wollt oder Seminare von ihm besuchen wollt, dann werft mal einen Blick in unsere Shownotes, denn dort findet ihr auch einen Rabattcode und alle weiteren Links zu und rund um Sammy, natürlich auch zu unseren Symposien, über die ich gesprochen habe und so weiter. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne 5 Sternchen da, teilt die Folge mit euren liebsten Hundefreundinnen und lasst gerne auch von euch hören. Ihr erreicht uns wie immer über Instagram @cleverdogcampus oder @cleverdogpodcast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.